You're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Frohes neues Jahr. Es ist der erste frische Wrestling-Podcast im neuen Jahr. Wir starten direkt wieder mit einer Intermission, denn es ist viel passiert. Es waren viele Events. Nicht alle so gut gelitten bei uns. Das werdet ihr gleich noch herausfinden. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich einmal meinen Gast begrüßen. Oder besser gesagt, mein Mitstreiter. Gast wäre eigentlich falsch. Denn der Daniel ist wieder dabei. Hallo Daniel.
Hallo zusammen, ein frohes neues Jahr.
Was hast du denn da für einen Pulli an?
Ich gerade. Ja, passend zu dem Thema, wo wir darüber gleich sprechen werden, habe ich mir dieses T-Shirt oder diesen Pulli schon mal angezogen. Hier genau, für die, die es nicht sehen, sondern nur hören, die Undisputed Era ist hier verewigt auf diesem Hoodie.
Ja, du musst da eigentlich nur unten was drüber kleben.
Ja, genau, das habe ich noch nicht geschafft, das würde ich nochmal nachbauen, ja.
Das ist günstiger, diesmal musste ich immer einen neuen Pulli kaufen. Ja, Daniel, es ist viel passiert noch zumindest des Jahres. Wir hatten AEW World's End, wir hatten NXT New Year's Eve, war das eigentlich Ende des Jahres oder direkt am Anfang des Jahres?
Das war direkt am Anfang des
Jahres. Wollte sagen, macht mehr Sinn.
Diese Woche, ja.
Und wir hatten WXC Anniversary, dann hatten wir, oder besser gesagt hatten wir nicht, die AAA-Show, wo du ja eigentlich hin wolltest. Wir haben einige Veränderungen bei unserer Heimliga der WXW. Wir finden zum Beispiel, mal gucken, ob es heute anders ist, ich gucke gleich nochmal rein. Wir haben jetzt keine Roster-Seite mehr gefunden oder keine Kader-Seite mehr auf der Webseite. Ich fände es schade, wenn die weg wäre, weil das war immer ganz schön, um so ein bisschen zu überlegen, wer könnte denn mit wem jetzt die nächste Story aufbauen und sowas. Da reden wir drüber. Und wir möchten mal drüber sprechen, wie denn gerade so der Transfermarkt, in Anführungsstrichen, aussieht, der Wrestler, und wer denn noch wohin kommen könnte oder wo wir vielleicht schon wissen, wer jetzt wohin kommt. Aber bevor wir darüber sprechen, springen wir direkt mal bei AEW rein. Und wir hatten mit AEW World's End den letzten Event des Jahres. Ich für mich würde sagen, es war auch der schlechteste Event des Jahres. Was denkst du?
Also der schlechteste Event des Jahres von AEW?
Von AEW, ja, von AEW.
Von AEW, also generell würde ich das nicht sagen, aber von AEW ja. Ich sehe es jetzt nicht ganz so eng wie manche. Also es war keine Vollkatastrophe oder so. Es war nur stellenweise sehr langatmig, sehr langweilig auch. Es schwebte auch wieder so eine dunkle Wolke mal wieder über der Show. Und es war auch einfach mal wieder viel zu lang. Das ist einfach so. Und jetzt, wo man auch so viele Veranstaltungen im Jahr hat, weil es sind ja nicht mehr nur vier, wie es einst war, sondern im fünften Jahr sind wir jetzt mit AEW und wir sollen dieses Jahr noch mehr Shows kriegen als im vergangenen Jahr. Und es ist einfach so, man sollte darüber nachdenken, ob man das Kontingent an Matches nicht einfach ein bisschen verkürzt.
Also ich muss sagen, ich finde ja, dass die beste Showlänge oder die beste Anzahl an Shows sind so 6 bis 7 im Jahr. Das finde ich reicht voll und ganz aus. Alle 2 Monate eine Show oder so, sagen wir mal, im 1. oder im Januar eine Show, im Dezember eine Show und dazwischen dann alle 2 Monate, wenn es passt, oder eine mehr, das ist nicht schlimm. Sodass man das Jahr starten kann mit einem Event, Jahr beenden kann mit einem Event und dazwischen so alle 2 Monate eine Show hat. Das ist so mein Geschmack.
Richtig, und man braucht halt nicht unbedingt die Filler-Matches. Manchmal hat man mal eins, wenn man so ein ganz heißes Match hat, dann muss man vielleicht ein bisschen Pause einlegen, da kommt das nächste heiße Match. Aber diese Show hatte gefühlt 5 Filler-Matches, wo man wirklich gesagt hat, warum brauche ich das? Warum brauche ich 2 8-Man-Tag-Matches? Ja. Warum brauche ich hier dieses Match zwischen Hook und wieder Utah noch auf der Card? Musste das wirklich sein? Also es sind so Sachen, wo ich mir denke, muss das alles sein und warum? Und nach dieser Show haben wir jetzt auch noch 500.000 Titel mehr. Selbst wenn du also eine Veranstaltung machst, wo es nur Titel-Matches gibt, wo es nur um die Titel geht, die bei den AEW-Shows verteidigt werden, ist die Card schon zu lang. Das ist einfach zu viele Titel auch.
Ich habe mir nach der Show gedacht, eigentlich möchte ich einmal nur fürs Bild sehen, wie Markus dann zu AEW zurückkehrt und dann den Titel Eddie Kingston abnimmt, um mal zu sehen, wie er mit dem ganzen Gürtel aussieht. Einfach für den Spaß, weil das wäre garantiert ein lustiges Bild.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Lass uns mal die Show durchgehen.
Ja.
Wir haben begonnen mit dem 8-Man Tag Team Match Blackpool Combat Club, also Danielson, Castagnoli zusammen mit Garcia und Mark Briscoe gegen Brody King, Release, Jay White und Rouge. Das Match fand ich wirklich gut. Es war ein guter Start in den Event, das hat richtig Spaß gemacht. Es war so ein bisschen... Ja, alle die halt das Turnier nicht zum Finale geschafft haben, das macht sogar Sinn, das ist so ein bisschen New Japan-Stil, würde ich sagen, ne? Das heißt, die jetzt nicht im Turnier ins Finale gekommen sind, kriegen hier ein Match gegeneinander. Und ich finde, es war ein schönes Showcase-Match für Daniel Garcia mal wieder, den man ja jetzt gefühlt ein Jahr geparkt hat, nach der Story mit Danielson und Jericho. Und der jetzt hier vielleicht mal wieder einen Aufschwung kriegt. Wie fandest du das Ganze?
Ja, also diese random Multi-Man-Tag-Team-Matches sind einfach nicht meins. Wenn es jetzt zwei Stables sind, die aufeinander prallen, weil das so eine Storyline gibt, dann ist das was Gutes. Aber einfach so auf die Card geworfene Leute, die auch schön, dass es New Japan-Stil ist, aber ich möchte ja AEW gucken und nicht New Japan. Deshalb, also ich brauche das nicht. Dafür
Wobei,
ist das kostet mir einfach zu viel
so random
Zeit
finde
dann.
ich es ja gar nicht, weil es halt passt zum Turnier. Es ist also nicht so das typische Random, wo du einfach, ja, die Leute sollen auch noch einen Paycheck von der Card kriegen, die draufschmeißt. Sondern es hat ja schon eine Verbindung zu dem Continental Classic zumindest.
Ja,
Man hätte es aber auch so betiteln können, eigentlich.
aber was bringt der Sieg denn jetzt? Was haben die dadurch jetzt gewonnen? Also, was ist
Ich
jetzt?
hätte jetzt zumindest angesetzt zu sagen, die Gewinner. Du hättest ja ganz doof. Sagst du, das Gewinnerteam kriegt dann nochmal ein Four-Way oder gegeneinander, oder wie viel waren es? Ja, ein Four-Way gegeneinander. Und der Gewinner kriegt dann nochmal ein Match um den Continental Classic-Titel.
Dann wäre das sinnvoll gewesen, aber
Ja.
haben sie ja nicht gemacht,
Nee.
sondern die gehen jetzt alle wieder ihren Weg und das war's. Also, naja, also da fand ich, also da hätte ich lieber eins der Matches von der Zero Hour auf diesem Opening-Spot gesehen, also der Battle Royale zum Beispiel oder so.
Ja, gut. Verstehe ich. Was hatten wir als nächstes? Miro gegen Andrade. Ich habe damit mehr erwartet, als ich gekriegt habe. Irgendwie hat mich das Match ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich von beiden noch ein bisschen mehr erwarte. Es war ein schönes, sagen wir, Abschiedsmatch für Andrade, weil wir haben ja jetzt gehört, Andrade ist jetzt weg von AEW. Hat es richtig gut gemacht. Das heißt, er hat sich wirklich nett verabschiedet. Also selbst wenn es da Probleme gab, ist er damit sehr professionell umgegangen, auch auf Social Media. Zumindest jetzt zum Abschied hin, das finde ich wirklich gut. Ja, und Miro und CJ Perry, die sind halt immer noch irgendwie in ihrer Storyline. Arbeiten sie jetzt dauerhaft zusammen oder nicht? Ich glaube, da gab es auch noch keine weiteren Ergänzungen, oder? Habe ich da irgendwas verpasst?
Also ich fand das Match an sich fand ich echt ganz cool. Das fand ich stimmig. Hat die Crowd ja auch eigentlich abgeholt. Nur das Ende war ein bisschen strange. Ich weiß auch nicht, irgendwie CJ Perry war, also weiß ich nicht, das war ein bisschen sehr komisch. Das fand ich ein bisschen sehr befremdlich, so auch diese Grimassen, die sie gezogen hat und so weiter. Das fand ich ein bisschen strange. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieser Act Miro und CJ Perry, ob das jetzt in so einen psychopathischen Bereich gehen soll oder so, ich weiß es
Ja, sie hatte
nicht.
sowas von Dr. Jekyll und Mr. Hyde während des Matches, ne?
Ja, es war
Irgendwie.
irgendwie sehr, sehr komisch. Ich hoffe, dass es aber wieder zu dieser Paarung kommt. Wir haben jetzt gesehen, Miro alleine scheint bei AEW nicht zu funktionieren, obwohl er eigentlich Spaß gemacht hat als TNT-Champion, aber es passt halt wohl nicht ins Portfolio. Vielleicht funktioniert dieses Tandem mit CJ Perry, was wir ja früher auch bei NXT und dann später auch im Main-Roster
Ja.
gesehen haben, bei AEW auch. Bin gespannt. Ich glaube schon, dass die beiden zusammenfinden werden. Ich hoffe, dabei bleibt es dann aber auch. Und dass Miro auch regelmäßig eingesetzt wird. Nicht wie ein Lance Archer, der dann hier alle paar Monate mal vorbeikommt oder eine Nyla Rose, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, dass Tony Khan es ganz schwierig hat, Singles Wrestler einzusetzen. Die müssen eher in so Teams sein mit 500 Leuten drin. Dann werden die eingesetzt, aber Einzelwrestler haben es sehr, sehr schwer.
Das ist wieder das New Japan-Thema.
Ja,
Das sind auch
genau.
immer die Stables.
Deshalb hoffe ich, dass Miro da ein bisschen hervorsticht und auch Einzelmatches haben darf und auch wirklich so eine Ein-Mann-Unit sein darf unter der Leitung von CJ Perry.
Ich könnte mir vorstellen, so Miro aufzubauen und den auch mal gegen Samoa Joe zu stellen. Da dieses Match würde ich gerne einfach mal sehen.
Oh
Hätte ich schon
ja.
Bock drauf. Ja, wie gesagt, das Match ist, glaube ich, einfach nur meinen übertriebenen Erwartungen nicht gerecht geworden, weil ich bei den beiden gedacht habe, boah, das kann richtig, richtig cool werden. Da fehlt mir ein bisschen was. Und wie du schon sagst, das Finish war irgendwie antiklimatisch. Dann, wenn wir von Leuten reden, die nur selten da und zu sehen sind, haben wir Rio im Titelmatch gegen Toni Storm als nächstes. Ich finde das Toni Storm-Gimmick ja witzig, weil sie das erste Mal wirklich ein Gimmick hat. Ich weiß noch nicht, ob es so hundertprozentig funktioniert, weil es nimmt ihr so In-Ring-Qualitäten gerade weg, weil sie halt sehr stark in dem Gimmick wirkt. Und wir wissen alle, Toni Storm kann im Ring halt so viel. Und ich glaube, das Gimmick limitiert es gerade. Das hat der Florian ja auch schon gemutmaßt. Und gerade habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen limitiert ist durch ihr Gimmick. Das Match war jetzt okay, hat mich auch nicht. Also es war okay. Nee, mehr kann ich gar nicht sagen. Wie fandest du das?
Ich fand es auch recht langweilig. Ich finde, dieser Charakter ist super. Das ist das Beste, was sie charaktertechnisch in ihrer Karriere jemals gemacht hat. Das ist super mit Luther und allem und Mariah May. Macht Riesenspaß. Man ist gerade, glaube ich, so ein bisschen noch in der Erfindungsphase. Ich glaube, man hat hier einfach den Titel zu früh gegeben. Das ist meine
Ja.
Meinung. Das hätte man noch ein bisschen rauszögern müssen, um herauszufinden, wie funktioniert dieser Timeless Character im Ring. Weil klar, das muss man anpassen. Das kann nicht derselbe Stil sein wie Toni Storm vorher,
Klar.
aber es kann auch nicht so sein, wie es jetzt ist. Deshalb, da muss man auf jeden Fall noch dran feilen. Das ist zu langweilig, das ist zu eintönig, da sind zu viele Unterbrechungen drin. Da muss mehr noch dran gefeilt werden. Aber ich glaube, ich habe gutes Gefühl, dass das noch funktionieren kann. Und spätestens, wenn wir natürlich das Match gegen Jamie Hayter kriegen, worauf es ja hinausläuft, werden wir da sicherlich sehr viel noch sehen. Also, und ich vertraue auch da Toni Storm, dass sie das hinkriegt, dass das noch weiterentwickelt wird.
Ja.
Nur das war nichts, hat aber auch damit zu tun, Rio war einfach noch nicht, also die war jetzt erst kurz wieder da und die kommt halt unregelmäßig. Das heißt, es ist ganz, ganz schwer in ihr, also das Pendant von Toni Storm zu investieren, auch wenn man davon ausgeht, dass sie das Match verlieren wird.
Ja, glaub, das war halt, es
Wenn's
war gar keine Frage, ob sie das verliert, sondern nur, wie sie es verliert.
Genau. Und wir brauchen halt jemanden, der eine Gefahr für Toni Storm darstellt. Und dann wird es interessant, wie das Match dann gewirkt wird.
Kurze Anmerkung dazu, was positiv ist: Beide Frauenmatches haben diesmal über 10 Minuten Zeit gekriegt bei einem Event.
Ja.
Das ist auch schon mal was Schönes. Und wir hatten wirklich mal zwei Frauenmatches auf der Main Card und wir
Ja.
hatten auch in der Zero Hour auch noch eins.
Genau, das hat zwar nicht so ganz funktioniert zum Ende hin,
Ja, da war
aber
das
Willow,
Finish irgendwie Schrott, ne?
das war Schrott, aber Willow und Chris waren auch super.
Die
Muss
treten
man
jetzt gerade als
sagen.
Tag-Team an, habe ich gesehen bei Rampage, ne? Jetzt auf einmal.
Ja, genau. Und ja, also das hat sich ja entwickelt. Das ist ja nicht auf
Ja,
einmal,
ja.
das kam ja aus der TBS-Storyline
Nee,
raus,
klar.
dass die beiden, genau. Und jetzt sind die gegeneinander und das war halt so ein friendly Fight hier. Und also ist keine Fehde entstanden, sondern die beiden wollten sich einfach mal beweisen und sich so positionieren um den TBS-Titel. Also das wird schon sehr interessant. Also die Zero Hour war eigentlich schon, wenn man die immer ausklammert, war so ein bisschen besser fast
Ja.
als die Main Show.
Das stimmt, die Zero Hour war gar nicht so schlecht. Wobei ja, ist bei der Battle Royale, war es doch, glaube ich. Naja, Battle Royale. Da waren halt für mich von Anfang an nur zwei Leute, die es gewinnen konnten. Also eins der Monster gewinnt das Ding. Das war mir relativ klar am Anfang. Weil irgendwie der Rest, ich habe keinem so die Chance eingeräumt auf ein ernstzunehmendes TNT-Title-Match. Ich weiß auch nicht
Ja.
warum.
Die Besetzung dieses Battle Royals war ein bisschen komisch, das muss man sagen,
Ja.
ja.
Und Hook gegen Wheeler Yuta war vollkommen in Ordnung. FTW Rules,
Ja.
ja, das ist halt
Hätte ich
ein.
mir
Ja.
eher bei Collision oder so
Ja.
vorgestellt, ja. Aber es war ein cooles Match, aber der Anfang war halt schlecht.
Ja.
Das war wie, Yuta kann keine Promos, man hat gesagt, der macht trotzdem eine. Dann hat man den Run-In gehabt von Hook in seiner Heimatstadt und versaut ist, wenn man so ein Hornfeuer einspielt, was keiner kennt. Also ist der Pop ruiniert. Und sich
Ja.
alle fragen, wer ist das? Kommt jetzt Tugboat raus? Aber nein, es war nicht Tugboat, es war Hook.
Ich glaube, das war ein Sound, der zu der Home-Mannschaft da aus dem. Wie heißt das? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wo waren sie denn nochmal?
Man war in New York,
New
klar.
York. Und da ist doch eigentlich ein Stadion, wo normalerweise würden da gespielt. Wird da normalerweise Football gespielt?
Nassau Veterans Stadium, wahrscheinlich Football.
Ja, die haben nämlich meist, das habe ich bei EW schon öfter
National Hockey
mitgekriegt.
League
Ja,
auch.
dann war das wahrscheinlich der Hockey-Sound von der lokalen Hockeymannschaft. So
Hat aber
klang das für
keiner von
mich.
denen, die da waren, erkannt.
Okay.
Weil der Pop kam erst nachdem Hook rauskam.
Gut, dann vielleicht
Und
war
der
der
war
auch
nicht
noch
mehr so
neu.
laut. Ja.
Oh, wei, wei. Ja. Ja, sie auch war nicht schlecht diesmal, ne? Ja, im Main Event hatten wir dann nach Toni Storm gegen Rio das Match für mich mit dem beschissensten Booking des Abends. Und das lag nicht an den beiden Protagonisten, sondern einfach an der Idee, wie man sich überlegt hat, wie man dieses erzählen will. Nämlich Swerve Strickland gegen Dustin Rhodes. Swerve Strickland bricht am anderen Dustin Rhodes, Anfang Dustin Rhodes den Fuß, das Bein. Man hat Keith Lee rausgenommen wegen einer Verletzung, was logisch ist, was nachvollziehbar ist. Und Dustin Rhodes mit dem gebrochenen Bein, ach komm, mach mal, geht schon. So ein dämliches Booking habe ich selten erlebt.
Also, ich muss ja sagen, ich freue mich ja aber jedes Mal, wenn Dustin Rhodes ein Match auf der Card
Das
kriegt.
glaube ich
Ich
dir,
fand
ja.
dieses Match an sich fand ich auch super klasse, also sich aus dieser Unterlage herauskämpfen. Ja, also ich verstehe schon mit dem Zementblock. Das hat bis jetzt keiner überlebt, aber Dustin hat es überlebt ist. Aber Dustin ist halt auch ein 30-jähriger Veteran und hat die Fighting Power und den Fighting Spirit eines Rhodes. Man sieht ja, Cody Rhodes kann sich das Pack zerfetzen und macht dann Hell in a Cell Match. Dusty Rhodes gewinnt blutüberströmt den World-Titel. Klar,
Ja,
Dustin
aber
Rhodes
wenn
ist
du
da
das
nicht
Bein
anders.
gebrochen hast, dann läufst du nicht mehr auf dem Bein, stehst du nicht mehr auf dem Bein, machst keine Aktion mehr, wo du jemanden hochhebst. Das
Adrenalin,
funktioniert nicht.
Volker, Adrenalin. Das
Ja.
Adrenalin pumpt durch das Bein, pumpt durch den Kopf. Und
Ja, aber
Dustin Rhodes
nein.
wollte einfach Keith Lee avengen. Er wollte den rächen. Und Swerve Strickland hat, also ich fand aber am Ende des Tages sah Swerve Strickland aus wie ein Monster. Und Dustin Rhodes sah halt aus wie so ein Kämpfer. Der hatte einfach nochmal so ein Hooray. Also eigentlich sollte das ja sein letztes Jahr werden, Dustin Rhodes, dann hat er sich verletzt. Da hat man, glaube ich, man trägt das jetzt noch mal ein Jahr weiter mit Dustin Rhodes. Und er kann ja auch noch. Das war ja auch alles nicht schlecht. Das war super gesellt und so weiter. Also mir hat es dann doch Spaß gemacht. Man muss halt total ausklammern, dass das Bein eigentlich gebrochen ist. Dann war das ein richtig cooles Match, wo jemand in der Unterlage versucht hat, sich immer hochzukämpfen. Die Crowd war ja auch voll drin. Und Swerve sah halt aus wie so ein Monster. Also so ein richtiger Badass-Wrestler.
Kann dir ja alles gefallen, für mich funktioniert es nicht. Für mich funktioniert diese Geschichte einfach nicht. Dass jemand mit einem gebrochenen Bein, weil ich kann das nicht ausklammern, weil die Story des Matches war genau das. Und das funktioniert für mich nicht. Klar, wenn die jetzt einfach so gesagt hätten, der Swerve prügelt den nieder, dann kämpft er sich wieder hoch, das hätte ich verstanden, das wäre okay gewesen. Aber so, nee, so nicht.
Ja, man hätte vielleicht den Zementblock rausnehmen sollen und
Ja.
Dustin stattdessen in die Treppen werfen sollen vorher
Ja.
oder
Und
so.
dann ohne Ärzte, dass der
Ja.
einfach der Ringrichter den mehrfach fragt, kannst du antreten, er sagt dann ja und dann macht man das, ja. Alles gut.
Ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube, man hatte diesen Zementblock einfach bestellt, wenn man den Match für Kiesli, dann musste man den auch einsetzen.
Klar, weil er ja so teuer ist, dass man den nicht irgendwie beim nächsten Mal
Ja.
nochmal bestellen kann oder ins
Ja.
Auto packen kann oder mitnehmen kann. Den hätte Swerve sich ja zu Hause ins Wohnzimmer stellen können, von mir aus. Aber ja, Swerve ist jemand, der wirklich ganz weit oben ist und jetzt hat man gerade das Problem, dass man ein bisschen gucken muss, was man mit dem macht, weil das oben gerade eng wird. Und jetzt hat man ja schon wieder. War es hier oder war es erst bei der Dynamite-Ausgabe danach, dass wir ja im Grunde die Story, wo wir gerade gedacht haben, die ist jetzt gerade durch, schon wieder aufwärmen?
Ja, also mach dir da mal keine Sorgen. Es gibt mittlerweile 350 Titel bei AEW, der gewinnt schon irgendeinen
Ja.
davon.
Aber eins kann sicher sein: nicht im anderen liegen, er wird nicht den Monatstitel gewinnen.
Ja, das glaube ich erstmal nicht. Erstmal nicht.
Ich hoffe, dass keiner auf diese Idee kommt. Ja, dann hatten wir das Eggman Tag Team Match, Le Sex God, Sammy Guevara, der Kane von AEW, Chris Jericho, Darby Allin und Sting gegen Big Bill, Ricky Starks und die Don Callis Family, Takeshita und Powerhouse Hobbs. Ja, das Match war da. Ich bin mal immer der Meinung, dass es gut gewesen wäre, wenn Kenny Omega verletzt ist, wenn Chris Jericho einfach in eine Pause geht, bis Kenny Omega wieder da ist. Weil ich habe
Ja.
gerade das Gefühl, der braucht die Pause mal wieder.
Ja, also dieses Match war das absolute Lowlight der Show, fand ich. Die Crowd hat es auch komplett hostage genommen. Ich habe dann irgendwann auch gesagt, komm, reicht. Ich habe es bis zum Ende übersprungen. Ich hatte da einfach keinen Bock
Ah, es hat
drauf.
auch keinen Spaß gemacht.
Und auch angesichts der Sachen, die um Chris Jericho vermeintlich im Umlauf gebracht worden sind, hätte man auch einfach mal sagen können, den können wir da heute nicht rauslassen.
Ja.
Egal, wo man da jetzt steht zu der Situation und den Anschuldigungen, den können wir da heute nicht rauslassen. Wir nehmen den jetzt raus und gut ist.
Ja, mach halt einen
Also,
Engel, dass der Backstage verprügelt wird und gut ist halt. Mach halt ein
ja.
3 gegen 4 Match daraus, mein Gott.
Irgendwie so, ja,
Und dann
also.
verliert Sammy Guevara das Match.
Das Match war halt aber auch nicht so wichtig, dass es unbedingt hätte
Nee.
stattfinden müssen, um ehrlich zu sein. Also das war wirklich das Match, was es einfach gar nicht gebraucht hat bei
Ja.
dieser Show.
Man hat aus der Not eine Tugend gemacht. Jetzt hat man eine Story zwischen Darby Allin Sting und der Don Callis Family aufgebaut. Wahrscheinlich, damit die Don Callis Family wieder verlieren darf, weil Sting wird bis Revolution nicht mehr verlieren.
Die Callis Family funktioniert überhaupt nicht.
Nee.
Takeshita war vor der Callis Family super over,
Ja.
spricht keiner mehr drüber. Powerhouse Hobbs hatte 500 Stables.
Ja.
Er musste jetzt mal alleine stattfinden und nein, er wird wieder in ein Stable
Ja,
gepackt.
furchtbar.
Also, das ist einfach, das ist die Don Callis Family funktioniert nicht, finde ich. Die funktioniert gar
Nee,
nicht.
leider überhaupt nicht. Es ist auch, dann hast du da temporär Will Ospreay drin, weil man den irgendwie unterbringen musste mit Don Callis. Das hat noch nicht funktioniert. Wobei Will Ospreay reißt ja alles raus durch seine Matches. Da kann die Story ja noch so schlecht im Hintergrund sein. Aber nee, Don Callis Family, leider, wobei ich Don Callis ja eigentlich immer super finde, aber dieses Stable ist geboren, um zu sterben. Also
Don
da passiert
Callis
nichts Sinnvolles.
ist einfach nicht als Stable Leader gemacht, sondern eher als so Manager für einen
Genau.
einzelnen Wrestler. Ja.
Don Callis alleine mit Takeshita.
Ja,
Perfekt.
das wäre, glaube ich, gut gewesen. Diese Family braucht keiner. Und Kai Fletcher ist ja sowieso jetzt nach Ring of Honor verschoben worden. Der ist ja gar nicht mehr aufgetaucht
Ja.
zusammen mit denen. Tja.
Ja, was soll man sagen? Ja, und dann hatten wir noch ein Match, was jetzt auch nicht gerade ein Highlight war, Julia Hart gegen Abaddon. Wobei das lag für mich auch nicht an Julia Hart. Ich finde einfach, also Abaddon finde ich irgendwie nicht, komme ich nicht mit zusammen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie funktioniert ihr Stil für mich nicht. Sie hat da ein interessantes Gimmick, klar. Aber das Match hat mich nicht so ganz erreicht. Ich finde Julia Hart Gimmick ja super. Mag sie auch von ihrer Art. Ich finde, sie hat sich gut verbessert. Aber irgendwie hat mich Abaddon nicht ganz erreicht. Ich weiß auch nicht.
Also ich fand, das war das beste Women's-Match auf der Card.
Auch besser
Und
als Willow und Zettler, ne?
ja.
Ah, okay.
Und ich fand auch, die Storyline war ja, dass die beiden in der Pandemiezeit aufgekommen sind und da ihre ersten Schritte gemacht haben. Und jetzt sind sie so weit gekommen, dass sie ein Titelmatch bei einer großen Veranstaltung von AEW haben können. Und Abaddon ist einen weiten Weg gekommen, finde ich. Sie ist richtig gut geworden im Ring. Ich fand das richtig sauber, was da gemacht wurde. Mir hat das mega Spaß gemacht und
Das war
für mich ist
schön.
es auch so Top 3 Matches auf dieser Card. Auf jeden Fall. Also
Ja,
ich fand das
freut
richtig
mich.
klasse. Ich fand das Character Work zwischen den beiden klasse. Ich fand auch, dass man dieses Beißen, diese Stipulation, die Abaddon gewählt hat, richtig gut eingebracht hat und so. Das passt zum Charakter. Es passt aber auch dazu, dass Julia Hart eine härtere Gangart wählen will. Und es hat einfach mal eine neue Facette noch reingebracht für Julia Hart. Und dann eben auch der Matchablauf ist gut gemacht worden. Ich fand das eigentlich richtig gut und mich hat das ziemlich gut abgeholt. Es ist einfach nur so, dass das Match davor halt so schlecht war, dass es so ein bisschen die
Luft war
Stimmung
raus, ne?
runtergezogen hat. Das war dann noch so ein bisschen so ein Nachhallen. Aber ich fand es alles in allem hat das Match mir sehr viel Spaß
Vielleicht muss ich
gemacht.
es nochmal unabhängig gucken. Vielleicht wirkt es dann anders. Aber du hast gerade gesagt, dieses Beißen passt zu Abaddon, aber passt das auch in die Story, weil ich erinnere mich nicht, dass jemand irgendwo versucht hat, Juliard zu beißen in dieser Story.
Abaddon ist ja jemand, der gerne über Grenzen geht. Also was heißt Grenzen geht? Für Abaddon gibt es eigentlich keine Grenzen und Regeln, weil sie ja ihr eigenes, nein, Entschuldigung, weil Abaddon eine eigene Welt für sich erschaffen
Ja.
hat, in der die Regeln von Abaddon gelten. Und das passt einfach so, wenn Abaddon House Rules anbringt dann oder reinbringt, dass sie dann das Abaddon dann beißen wählt, das ist schon eine gute Sache, das macht dann Spaß.
Ja, schön, dass du das so interpretierst. Für mich fehlt da der Punkt, warum gerade das Beißen, weil da gibt es für mich keine Beziehung zu dem, was davor mit Abaddon passiert ist. Weil ich erinnere mich nicht dran, wie gesagt, in der gesamten Story, dass die irgendwo mal zugebissen hat. Das wäre jetzt so eine Stipulation gewesen für Shayna Baszler gegen, was war es, Becky Lynch? Shayna Baszler will, dass man beißen darf. Wie war das doch, die Becky Lynch damals gebissen hat,
Ja,
oder?
das war sehr, sehr, sehr wild damals.
Wobei,
Ja,
ja.
das war ein bisschen zu drüber. Das war auch mit sehr viel Blut in Verbindung.
Ja.
Hier hat Abaddon, muss man sagen, das war einfach passte zu dem Gimmick von Abaddon.
Da hätte aber auch ein Match mit quasi keine Regeln hätte auch gepasst. Also da hätte man, wie gesagt, ich finde das okay, dass man es macht, aber wenn du gerade sowas ganz Spezielles nimmst, dann fehlt mir die Verbindung zur Erzählung, wo das herkommt. Und das ist so ein bisschen eine Schwäche, die gerade AEW bei dieser Show ganz stark hat. Die Verbindung zu dem, was vorher war. Das ist im Grunde, als hättest du bis auf den Main Event, oder gut, das nächste Match auch noch, reden wir gleich drüber, als hättest du immer gesagt, ja, wir haben jetzt hier ein Match und wir hauen dann eine Stipulation rein, aber die Verbindung zu dem, was vorher war, die ignorieren wir erstmal. Und da fehlt mir ganz oft diese Verbindung. Das war hier so ein bisschen problematisch. Aber gut. Wenn es dir gefallen hat, ist doch gut. Das freut mich. Julia Hart hat den Titel verdient. Macht weiterhin Spaß. Ja, und im nächsten Match hatten wir dann etwas, wo man eigentlich denken könnte, oha, so alte Männer gehen in den Ring. Das kann ja nicht viel werden. Ja, und Adam Copeland und Christian Cage haben dann gezeigt, wie gut sie sich kennen, wie gut sie zusammenarbeiten können und dass Materialschlacht bei den beiden immer geht. Denn das Match um den TNT-Title, No Disqualification Match, da war ja echt alles drin. Ne? Da waren Tische drin, da wurde der Tisch angezündet, dann ging er aus, dann wurde er wieder angezündet. Da wurde Nick Wayne über den Tisch geworfen und nicht durch den Tisch geworfen. Der musste auch ganz schön leiden in diesem Match. Und dann haben alle möglichen Leute eingegriffen. Ich glaube, seine Mutter hat auch wieder eingegriffen. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wie sie heißt.
Shayna Wayne.
Danke, weil ich habe ein totales Problem, wenn ich über die Mutter von Nick Wayne rede. Ich bin immer bei Superman, weil ich Wayne immer verbinde, nehme bei Batman, immer verbinde mit Batman. Und ich
Bruce
bin immer bei,
Wayne,
ja, ich bin immer bei Martha Wayne, fällt mir immer ein. Mir fällt immer
ja.
Martha als Vorname ein, weil ich immer Batman im Kopf habe bei Wayne. Das ist ganz furchtbar.
Nee, Martha Wayne ist es nicht. Und Nick Wayne wird wahrscheinlich auch nicht in ein paar Jahren anfangen, einen schwarzen Anzug zu tragen.
Ja, aber wär auch cool irgendwie. Ja, aber das Match hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich muss sagen, da doch, das war schon was für mich, auch dass man so Finisher Claw gemacht hat. Und doch, hat mir Spaß gemacht. Wie fandest du es?
Ja, also es war, glaube ich, mein Lieblingsmatch auf der Karte. Bis auf dieser eine Spot mit Nick Wayne und dem brennenden Tisch war das eigentlich sehr, sehr spaßig. Aber ich meine wirklich auch nur, dass dieses Match, wo Adam Copeland den
Ja,
TNT-Titel gewonnen hat,
danach ist auch nichts mehr passiert.
das war wirklich cool. Das hat Spaß gemacht und die Crowd hat das ja auch richtig abgefeiert. Also wenn man sich ein Match auf dieser Karte ansehen will, wenn man nicht so viel Zeit hat, ich würde sagen, es ist dieses Match.
Und dann kam die Money in the Bank-Hetze. In der Pre-Show hat Luchasaurus den Spot gewonnen, dass er zu jeder Zeit, Entschuldigung, Killswitch den Spot gewonnen, dass er zu jeder Zeit seinen Shot einlösen kann. Er will ihn einlösen. Cage sagt, ja, hier, ich mach das, er schreibt das. Und nach dem Spear gewinnt er den Titel wieder zurück. Das war unnötig. Das hätte man auch bei einer späteren Show machen können. Wenn man das schon machen will. Oder?
Ja, das fand ich eigentlich nicht so cool. Man baut halt jetzt auch Killswitch oder Luchasaurus als den auf, der Christian Cage irgendwann entthronen wird. Weiß ich jetzt nicht. Muss man sehen, was
Am Ende
daraus
wird es doch wieder
passiert.
Jack Perry und Luchasaurus turnt wieder auf dessen Seite.
Ich habe kurz damit gerechnet, dass Jack Perry auftaucht, war dann aber nicht so.
Gucken, wann der mal wieder zurückkehrt. Ja, was ich ganz witzig finde, ist natürlich, was Christian draus macht, der jetzt gesagt hat, er hat quasi den Titel nie verloren, weil ja kein Tag vergangen ist, seitdem er den Titel verloren hat. Das fand ich echt witzig. Weil er meinte, er ist durchgängig so und so viele Tage Champion. Stimmt ja auch. Es war ja kein Tag dazwischen, wo er den Titel nicht hatte. Er hat ihn ja direkt wieder gewonnen. Das ist schon, war schon witzig. Also, Christian hat ja wirklich seinen dritten Frühling. Er macht das Beste draus aus der ganzen Situation. Da
Ja,
kann man wirklich nichts gegen sagen, irgendwie,
Christian
das ist echt
ist
gut.
unfassbar gut.
Was mir auch richtig gut gefallen hat, war das Match danach, nämlich unser Finale vom Continental Classic, wo es dann um den, jetzt muss ich mal kurz lesen, AEW Continental Titel, den New Japan Pro Wrestling Strong Open Weight Titel, den Ring of Honor World Titel geht. Im Continental Classic Finale zwischen Eddie Kingston und John Moxley. Das heißt, da hat man wirklich die Story aufgegriffen, wie da zwischen Eddie Kingston und John Moxley, die ja jetzt auch schon länger schwelt, die Freunde, die sich trotzdem immer wieder messen, immer wieder aufeinandertreffen und die uns hier ein richtig starkes, auch hartes Match geliefert haben, das in unter 20 Minuten so viel Spaß gemacht hat, dass ich gar nicht mehr gebraucht hätte. Also ich war so zufrieden mit der Zeit und mit dem Match. Also ich konnte das ganz entspannt weggucken. Es hat richtig Freude gemacht. Am Ende kriegt Eddie Kingston auch sein Happy End, dass er sogar die Umarmung seines Freundes kriegt. Was natürlich nicht mehr funktioniert, der Underdog Eddie Kingston, das Thema muss man langsam abschließen, weil er ist kein Underdog mehr. Jetzt hat er schon drei Titel. Man muss jetzt eine etwas andere Story mit ihm überlegen. Aber für mich hat das Finale funktioniert. Dass Eddie Kingston drinstehen musste, war eigentlich von vornherein klar. Ich habe eigentlich ursprünglich nicht daran gedacht. Ich dachte, wir kriegen als Finale nochmal 12 gegen Danielson, damit man 12 irgendwie was zu tun gibt. Aber das Finale ist mindestens genauso gut, hat mindestens genauso Spaß gemacht. Wie fandest du es?
Ja, also ich fand also zusammen mit dem Copeland-Christian-Match das beste Match des Abends. Es hat so viel Spaß gemacht. Eddie einfach seit Jahren jemand, der bei AEW ganz vorne eigentlich mitspielen muss, der bei den Fans unglaublich beliebt ist, ein super Charakter hat, ein super Wrestler ist, einfach Spaß macht immer, wenn er in den Ring ist, in den Ring steigt. Und das mit Jon Moxley nochmal aufzugreifen als Story. Und Jon Moxley, der ja eigentlich fast immer gewonnen hat letztes Jahr, der dann hier mal verliert und dann bei diesem wirklich toll erzählten, klasse Match, es hat so viel Spaß gemacht, die Emotionen da drin, ich glaube, Bryan Danielson war auch im Kommentar,
Ja,
wenn ich mich nicht irre. Ja,
großartig.
genau. Also das war wirklich klasse. Das Einzige, was daran eigentlich schlecht ist, dass es jetzt einen weiteren Titel gibt, anscheinend. Ansonsten, das Match an sich war allererste Sahne. Das war unglaublich spitze. Auch am Ende die Post-Match-Angle, wo die beiden sich die Hand gereicht haben und umarmt haben. Der Respekt, der da gezollt wurde. Also Eddie Kingston wirklich einer. Der ist Elite. Der ist All Elite. Das ist Eddie Kingston. Der ist so ein richtiger Repräsentant. Und einer von denen, auf die AEW setzen
Richtig.
muss und auch hier tut. Also das ist wirklich Wahnsinn gewesen, dieses Match.
Und wenn AEW mal eine Hall of Fame macht, muss der Erste, der reinkommt, Jon Moxley sein. Weil der Typ gibt alles für diese Promotion.
Ja.
Also, ich glaube, es gibt keinen, also jetzt, Bryan Danielson kommt jetzt langsam ran. Aber ich glaube, Jon Moxley hat in den Jahren, die er da ist, hat der immer alles gegeben, egal wie schlecht es ihm ging. Der war immer wieder da, wenn irgendwo ein Engpass war. Also, wenn der es nicht verdient hat, bei AEW als erster Hall of Famer aufzutauchen, dann weiß ich es nicht. Ja, schönes Finale. Eddie Kingston kriegt jetzt als erster Herausforderer Trent Beretta.
Ja.
Ja, kann man
Ja,
machen.
ist ein bisschen, also Trent ist eigentlich jemand, der wirklich eigentlich oben mitspielen sollte. Aber da man das so lange nicht gemacht hat, ist das jetzt ein bisschen, ja, random.
Ja.
Ich hoffe mal, dass man da noch ein bisschen was zaubert, aber ist wahrscheinlich unwahrscheinlich.
Aber der wird total oft in so erste oder frühe Titelverteidigung reingewürfelt, ne? Weil der
Ja,
halt auch gute Matches
der ist
liefert.
eigentlich echt mega gut, ja, aber geht halt ein bisschen unter.
Zumindest hat er mehr Positionen als Chucky T.
Ja, Chucky T ist halt, wird bei den meisten Leuten nicht so angesehen, wie er eigentlich ist. Er ist ja ein richtig guter Wrestler auch. Ich finde den super.
Ja.
Aber die meisten Leute haben den überhaupt nicht auf dem Radar. Chuck Taylor, muss man immer sagen.
Liegt aber vielleicht auch in der Darstellung, der ist bei auch bei AEW von der Darstellung her eher der Marty Jannetty des Tag Teams, weil der ist nie so weit im Singles-Match oben, der ist meist wirklich nur in Tag Team-Matches, macht da super Arbeit, da kann man gar nichts sagen, aber im Singles-Bereich kaum zu sehen.
Nee, das ist so, ja.
Ja, und dann kam der Main Event, Samoa Joe gegen MJF, und ich fand dieses Finish so gut. Einfach mal dieses Finish, Samoa Joes Finishing-Move ist so stark, dass sich der Champion da nicht mehr rauskämpft.
Ja,
Das ist so etwas, was mir einfach gut gefällt. Bitteschön.
das ist wirklich auch ein starkes Match
Ja.
gewesen. Mit dem richtigen Sieger fand ich auch. Wurde schon ein bisschen so vorbereitet mit dem Artikel, den MJF vorher veröffentlicht hat, wo er so ein bisschen geschrieben hat, dass er sich auf jeden Fall im Winter seiner Titelregentschaft befindet. Und ja, also wirklich hier Samoa Joe, muss man sagen, also Hut ab. Und auch Hut ab MJF, der sich da durchgekämpft hat, ja wohl eine Schulterverletzung auch hat, dann noch
Ja.
so eine Leistung abzuliefern. Also Hut ab,
Wirklich.
sehr, sehr, sehr impressiv.
Ja, es wird halt im Moment gemutmaßt, wenn MJF sich operieren lassen muss, dass der durchaus für ein Jahr raus sein könnte aus dem Wrestling, ne?
Ja, das wäre natürlich richtig mies.
Ja.
Gerade jetzt.
Wobei er seine Fußstapfen jetzt ja hinterlassen hat. Vielleicht könnte man ihn ja auch irgendwie in anderen Rollen dann einbinden. Weil er hat es ja wirklich gut gemacht. Und nachdem er jetzt auch schon begleitender Produzent in einem Film war, also bei The Iron Claw, es kann durchaus sein, dass der vielleicht auch bei AEW so im Hintergrund ein bisschen mitwirken kann. Vielleicht können sie ihn da ja in der Zeit dann damit nutzen, dass er seine Fähigkeiten da auch ausbauen kann. Ja, aber großartiges Match, und die ganze Erzählung im Match hatte wirklich Spaß gemacht. Auch die Erzählung mit Adam Cole, die da war, mit dem Diamond Ring, dass MJF wieder seinen Ring haben wollte, weil damit hatte er quasi das erste Match für sich entschieden, ne? Gegen Samoa Joe, und Cole, den nicht gefunden hat. Das war auch gut erzählt, weil das war wieder so ein schöner Rückgriff. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Das, was vorher in der Geschichte war, zählt. Das ist das, was ich halt wichtig finde. Das wurde halt hier aufgegriffen. Ja, und dann kriegen wir das Post-Match-Angle, was ich fand, was richtig gut gelöst war, dass ja, Adam Cole da ist, um MJF zu trösten. Dann kommen halt die Henchmen des Devil raus, halten die beiden fest. Einer nimmt sie in den Stuhl, will auf die einschlagen, und MJF sagt, nein, schlag mich, weil er eigentlich auf Adam Cole zielt. Und dann geht das Licht aus, als es wieder angeht, sitzt Adam Cole auf dem Stuhl, und wir wissen, er ist der Teufel. Und ich glaube auch, dass eigentlich der Titel irgendwann zu ihm wechseln sollte, aber da er noch nicht so schnell wieder gesund ist, dass man jetzt den Weg über Joe genommen hat. Und es ist, glaube ich, ehrlich gesagt aus meiner Sicht die bessere Wahl, Samoa Joe mit dem Titel laufen zu lassen als Adam Cole. Die Story braucht den Titel nicht.
Ich
Was denkst du?
fand es ein bisschen lahm. Also ich
Ja?
fand, als die Leute dann da saßen, ich dachte, oh Gott, Mike Bennett und Matt Taven, wow. Und dann Wardlow da noch mit drin, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und dann, warum diese Attacke dann nach dem Titelwechsel. Also das Ganze muss noch auf den Titel ausgerichtet sein. Also MJF hat dem noch alles gekostet und jede Aktion, die der Devil gepult hat, war mit Ausrichtung auf den Titel. Und dann passiert das nach dem Titelwechsel. Sehr, sehr unlogisch, fand ich. Dann gab es in der ganzen Zeit Anspielungen auf Jack Perry, war da wahrscheinlich eine falsche Finte. Aber nee, also für mich ist das ein bisschen, also mich holt das gar nicht ab. Für mich ist das das 27. Main Event Stable, was irgendwann verfällt. Das ist die nächste Firma, das ist die nächste Pinnacle. Das ist nur für einen Zweck, die nächste Don Callis Family. Das ist für einen Zweck da. Der wird dann auserzählt und danach fällt das Stable auseinander. Für mich hat das keinen Zukunftsbestand. Für mich ist das auch nicht zukunftsfähig, weil Matt Taven und Mike Bennett sind einfach kein Main-Event-Tech-Team, finde ich. Deshalb halten die auch die Ring of Honor-Titel und die AEW-Titel sind nicht drin.
Die sind auch gar nicht aufgebaut worden bei AEW.
Ja, aber die sind auch immer schon langweilig gewesen, auch bei Ring of Honor früher schon.
Mensch, waren die nicht, war Matt Taven nicht sogar Ring of Honor World Champion eine Zeit, ne?
Das kann gut sein, aber das heißt, ist ja klar, warum die dann irgendwann zum Verkauf standen, muss man sich nicht wundern. Und ja, das ist, also für mich ist das, also für mich ist das Interessanteste noch, dass Wardlow da seinen Titelshot abgeben soll.
Ja.
Das hoffe ich, dass dann das dazu führt, dass Wardlow irgendwann doch mal endlich als Singles-Wrestler eingesetzt wird, aber anscheinend ist das ja nicht zu schaffen.
Nee,
muss ihn immer wieder in ein, auch wieder wie Power of Hobbs in ein Stable packen.
Ja.
Nee, also für mich ist das gar nichts. Ich finde das nicht gut. Und ich finde nur, an dem Ganzen finde ich nur gut, dass Samoa Joe Champion ist. Das ist sonst alles andere, interessiert mich nicht.
Wirklich. Also ich finde das Stable konsequent von dem, was man vorher erzählt hat. Dass irgendwie Roderick Strong da mit drin ist und The Kingdom, ja, war klar.
Roderick Strong ist auch cool. Das ist mit seinem Adam, das macht auch Spaß.
Aber genau das funktioniert für mich nicht mehr, weil ich hätte mir was anderes gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass du bei der Dynamite-Ausgabe danach das hast. Da hatten wir ja die Story, dass die rauskommen und dann Roderick Strong quasi anmoderiert. Und wieder dieses nervige Adam. Mir wäre es viel lieber gewesen, wenn ihr den Ansatz macht und dann ganz ruhig nur sagt Adam und dem das Mikro gibt. So dieser Wechsel. Ich finde, dieses Witzige muss jetzt raus. Die müssen jetzt ernst genommen werden. Und da muss dieser Klamauk, der muss jetzt weg.
Oh, der wird bleiben.
Da ja, ich glaube auch.
Sicher. Das ist AEW. Das ist halt, das wird bleiben. Und das ist halt aber auch eins der Dinge, warum das für mich nicht funktioniert. Der Mann hatte vor einer Woche oder vor zwei Wochen hat er noch eine Nackenkrause getragen und war der Comedy-Heel-Charakter und jetzt ist da hier der Mean-Guy.
Ja.
Nee, also das ist, wenn man die ganze Storyline mal betrachtet, war da so viel drin, wo man eigentlich sagen muss, es gibt keinen Sinn, dass die da jetzt alle zusammenstehen und dieses Stable formen. Das ist einfach, finde ich, also das war dann nicht eine Scharade, sondern irgendwie so eine lächerliche Scharade. Das ist einfach, nee, für mich ist das nichts. Und einfach gemessen an der Geschichte von AEW, was mit Main Event Stables in der Regel passiert, selbst mit der Elite, da muss man sagen, das wird nichts. Ja. Also,
was wäre denn für dich ein besseres Stable gewesen hinterm Teufel? Oder auch ein besserer Teufel?
Ein besserer Teufel wäre für mich ganz klar Jack Perry gewesen. Mhm. Jack Perry, der eben auch von MJF in der Vergangenheit beleidigt worden ist, als jemand, der unfähig ist. Und da hätte es auch noch Sinn gemacht, wenn man das ohne Titel macht, weil Jack Perry eben einfach sich beweisen will, weil er nicht mehr der Lächerlichkeit dargestellt will, weil er eben auch ein Pillar ist und endlich ernst genommen wird. Dadurch hat er sich eben Wardlow an die Seite geholt, dadurch hat er sich vielleicht auch einen Killswitch an die Seite geholt, der dann in der Zeit davor...
Das hätte ich total witzig gefunden, wenn du hier Entschuldigung, ich musste gerade wieder reinreden, wenn du hier die Situation gehabt hättest, bei einem TNT-Match, Killswitch gibt den Shot nicht ab an Christian, gewinnt den Titel und taucht dann am Ende auf als Henchman vom Devil mit dem Titel. Wie stark wäre das denn gewesen?
Ja, eben. Das wäre einfach cool gewesen, weil du dann auch die Verbindungen zwischen den Storylines hast und so weiter. Deshalb, und dann hätte das auch der Wertigkeit vom TNT-Titel geholfen. Das hätte einfach mehr funktioniert, finde ich. Und dann hättest du die Möglichkeit, auch mal jüngere Leute aufzubauen, weil in dem ganzen Stable, bis auf Wardlow vielleicht, so ein bisschen, der aber auch schon seine Zeit hatte bei AEW, hast du da keinen jungen Wrestler, den du aufbauen kannst. Da hättest du jemanden reinbringen können wie einen Kip Sabian vielleicht. Das wäre vielleicht in der ersten Linie ein bisschen random gewesen, aber das wäre was Neues gewesen. Du musst ja nicht alle gleich auf diesem Main-Event-Level haben.
Wardlow ist mit 35 der Jüngste im Stable.
War so. Ja, ja, und, oder auch, ich sehe gerade noch im Battle Royale war auch ein Lee Johnson. den hätte man da mit reinbringen können. Oder Action and Ready. Einfach so Leute, die man noch ein paar Jahre sehen kann und will, die da auch ein bisschen reinpassen, die sich beweisen wollen, die noch sich die Zähne ausbeißen wollen und sollen. Man hat so viele junge Leute in 2023 bei AEW angefangen zu pushen und dann wieder aufgehört. Die hätte man da mit reinsetzen können, also zumindest einen von diesen. Und dann eben noch ein paar erfahrenere Leute dazu. Und dann hätte man sagen können, das ist jetzt hier das Devil's Stable, also die, wie man immer, auch immer das dann mal nennen will. Aber hier die Undisputed Era abzukupfern und mit The Kingdom zu fusionieren und nee, also für mich wirkt das nicht so kreativ, wie es vielleicht sein und wirken soll.
Warte mal ab, irgendwo wird Walton noch ausgetauscht durch Bobby Fish.
Nee, nicht Bobby Fish.
Und Kyle O'Reilly kommt auch noch. Nein, genau, aber wir tauschen Kingdom durch Kyle O'Reilly und Bobby Fish.
Wäre besser tatsächlich.
Ja, dann hast du
das Ganze schon mal ein bisschen aufwerten.
Und Wardlow geht eh irgendwann raus.
Wenn es ja auch auf zeitnah. Gibt. Also ich glaube, das wird nur 3-4 Monate maximal wird das halten.
Problematisch natürlich, Adam Cole ist noch mal verletzt. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich noch verletzt, ob das noch die Story ist. Aber ich denke mal, dass er wirklich noch verletzt ist. Das macht es natürlich auch schwieriger, da Sachen zu erzählen.
Furchtbar, so auch reisen zu müssen.
Ja.
Immer. Das ist ein bisschen blöd.
Ja, World's End. Die Welt von MJF hat geendet, aber die AEW-Welt hat schlecht geendet. Also schlecht wie das letzte Halbjahr, das letzte Vierteljahr. Also es hat nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, die fangen im neuen Jahr neu an und besser.
Also für mich war das schon sehr, sehr bildlich, sehr, sehr, es hat gezeigt, was bei AEW schief läuft in bildlicher Form bei der Pressekonferenz danach, wo Tony Khan minutenlang den Hut von Tony Storm trägt und die Sonnenbrille und dann ernsthafte Fragen beantwortet, bis dann mal der PR-Manager aufsteht und ihm die Sachen abnimmt und er dann noch sagt, oh, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich das die ganze Zeit aufhabe. Also sorry, es gibt eine Zeit, wo man lustig sein kann und es gibt eine Zeit, wo man ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringen muss, um sein Produkt auch ein bisschen stark zu positionieren und das ist dann einfach nicht gelungen. Da muss man auch mal ein bisschen hart zu denen sein, weil das, die haben unendlich viel Geld, sagen immer, sie wollen anders sein, die Besten sein und so weiter und so fort. Aber sie zeigen es halt nicht. Sie zeigen eher, dass sie das Ganze nicht so ganz ernst nehmen, wo es eigentlich ernst genommen werden soll. Deshalb bin ich halt auch ein bisschen enttäuscht. Ja. Und die Retourkutsche ist eben so eine Veranstaltung. Das kommt dabei raus, wenn man so ist.
Aber so, sie haben im neuen Jahr viele Chancen, sich zu verbessern.
Ja, sie haben viele Aufgaben vor sich und sie haben Leute in ihren Reihen, Eddie Kingston, John Moxley, Ethan Page übrigens auch.
Men of the Year sind wieder da.
Men of the Year sind anscheinend wieder da. Samoa Joe, der auch ein richtiger Leader ist. Natürlich Brian Danielson, Claudio Castagnoli, Mark Briscoe muss ich da auch mit reinnehmen. Das sind Leute.
Alles alte Männer.
Das sind alles alte, ja klar, das sind Leute, aber mit denen,
die
da sind.
Musst du mit die jungen Leute aufbauen.
Zu pushen, um die Leute aufzubauen. Aber die sind jetzt auch da. 5 Jahre weiter wird das weniger sein. Brian Danielson ist dann wahrscheinlich kein Faktor mehr. Edge und Christian Cage sowieso nicht. Nimmt die Leute jetzt und nutzt die, um eure Stars aufzubauen, nimmt die richtigen Leute auch dafür. Nimmt nicht irgendeinen Flavor of the Month oder nimmt nicht irgendwie so einen Flippy-Dude, der wie Vila Yuta am Mikrofon nichts reißen kann.
Daniel Garcia ist einer, der für mich dahin gehört, langsam.
Daniel Garcia hat aber auch noch seine Schwächen, aber der ist auf einem guten Weg.
Der ist aber für mich weiter als Vila Yuta.
Auf jeden Fall. Aber auch ein Rouge, der ist auch noch jung. Der ist auch jemand, mit dem der braucht natürlich einen Mouthpiece, aber der hat so eine Präsenz einfach. Und Ricky Starks natürlich, der darf auch nicht in diesem Tag-Team versauern. Das sind die Leute, die ihr jetzt mit diesen erfahrenen Wrestlern nach vorne pushen müsst. Ihr müsst sie richtig nach vorne pushen, aber jetzt mit Schmackes, dann wird das auch was. Und so baut man die Karte noch auf. Man hat ganz viele von diesen Matches dann. Diese Matches Veteranen gegen junge Wrestler. Da kann man super Storylines aufbauen, die auch voll verschieden sind. Also da hoffe ich einfach, dass man da wieder mehr zurückfindet zwischen dem, was AEW sein soll, nämlich eine Alternative.
Ja, und dass sie halt auch mehr auf die Jungen wieder setzen.
So ein WWE-Light. Wir sind ja nicht bei TNA in den 2010er Jahren oder bei WCW in den 90ern, in den 90er Jahren, sondern wir sind bei All Elite Wrestling im Jahr 2024, wo frische Ideen her müssen. Man soll auch nicht New Japan mit amerikanischen Wrestlern kopieren. Das ist einfach alles nicht das Richtige, sondern AEW hatte seinen Weg, nämlich 2019, 2020, 2021, 2022 auch noch. Das war der AEW Way, aber der ist in diesem Jahr und im letzten Jahr ist der echt komplett abhanden gekommen.
Ja, die haben ein bisschen verloren, das stimmt. Ja.
Und deshalb hoffe ich einfach, dass man wieder zurückfindet. Und man hat, einen Namen haben wir noch gar nicht erwähnt, ich glaube, das ist sogar der wichtigste Name, der absolute Zukunftsträger bei AEW für die nächsten Jahre, und das ist Swerve Strickland.
Ja, auf jeden Fall.
Swerve Strickland is the man. Und da muss man auf jeden Fall die Rakete jetzt dran machen.
Ich gehe davon aus, dass wir bei All in London Ospreay gegen Strickland um den Titel kriegen, in irgendeiner Konstellation.
Das wäre der absolute Wahnsinn und das würde ich mir auch sehr wünschen.
Ja, ich auch. Ospreay gegen Strickland, dann kriegen wir nochmal Brian gegen Zack Sabre und was weiß ich, wen noch. Dann holt sich Takeshita vor den Titel. Takeshita ist auch einer, auf den man setzen sollte. Er ist auch erst 28, da kann man auch noch 10, 12, 15 Jahre mitgehen mit dem Jungen. Auch noch gute Chancen. Also es gibt genug Möglichkeiten. Man muss sie nur nutzen, ne? Das ist genau das Problem, was gerade so ein bisschen durchfällt. Und du hast die Pressekonferenz angesprochen. Ich habe ja schon mal gesagt, setz mir dann Tony Schiavone hin und keinen Tony Khan. Tony Khan ist mir zu viel Fanboy. Der kann seine Sachen im Hintergrund machen, der kann seine Ankündigungen machen, aber der soll bitte keine Pressekonferenz machen, weil der mit der Presse nicht umgehen kann. Das ist nichts für ihn.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde das gut, wie ihr das löst. Triple H kommt am Ende, liest die Zahlen vor, nimmt noch 3-4 Fragen, geht wieder. Ja. Der Rest der Zeit gehört den Wrestlern.
Ja, du kreist, deswegen sage ich, so ein Tony Schiavone, der als Moderator da ist, der ankündigt, welcher Wrestler jetzt kommt. Und der vielleicht auch bei bestimmten Sachen Fragen kommt, die Wrestler nicht direkt beantworten kann, dann so aus Business-Sicht das beantworten kann, wenn er den Stand hat. Und ich könnte mir da auch gut in Zukunft einen Bryan Danielson vorstellen, der so eine Rolle einnimmt.
Absolut, ja.
Weil der auch sehr eloquent ist und weil der auch. Der hat ja diese Eigenart, was ich ja so extrem krass bei dem finde, der ruht ja so in sich selbst. Ich glaube, den sauer machen im wahren Leben, das schaffst du kaum. Weil der so...
Wenn du sagst, dass Wrestling nicht echt ist, dann
wird der sauer. Weil Wrestling ganz schön wehtut und er hat das gespürt, ja. Ja gut, dreiviertel Stunde AEW, wir haken das mal ab, gehen mal zu WWE rüber. Und da ich New Year's Evil nicht gesehen habe, darfst du wieder 2 out of 3, ne? 2 Highlights, 1 Lowlight, wenn du da was findest.
Oh, das wird schwierig, weil es so viele Highlights gab.
Also ja, da musst du jetzt dich beschränken.
Ich muss sagen, also ich fand erstmal ein Highlight war Fallon Henley gegen Tiffany Stratton. Fallon Henley hat einfach einen unglaublichen Sprung gemacht. Ihr Stable ist ja jetzt auseinandergefallen mit Brooks Jensen und, wie heißt der andere nochmal?
Ja. Ja. Genau. Genau der.
Das ist das Problem auch, warum es dieses Stable nicht mehr gibt. Fallon Henley hat aber ein unglaublich starkes Match gegen Tiffany Stratton abgeliefert und das am Ende sogar gewonnen. Und jetzt muss Tiffany Stratton für einen Abend ihre Dienerin sein.
Also ach, nur ein Abend, okay.
Ein Abend, ja.
Aber das wäre jetzt so ein Dauerding wieder.
Nee, das ist ja, funktioniert ja nicht so gut.
John Cena im Nexus.
Nee, das aber ich, für einen Abend, und das wird sicherlich ganz lustig, hat richtig Spaß gemacht. Und ein Lowlight, wenn ich ein Lowlight nennen müsste, würde ich sagen, so ein bisschen Roxanne Perez und Ariana Grace. Das war nicht schlecht, aber Roxanne Perez als Böse, als jemand, der aus der Haut fährt und
so nicht,
frustriert oder? Ist, dass der Ringrichter das Match abläuten muss. Und das funktioniert noch nicht so für mich. Roxanne Perez ist für mich zu freundlich, zu lieb.
Die ist so ein typisches Babyface, so total durch und durch, ne?
Also, da bin ich gespannt, wie das gelöst wird. Dass sie natürlich, ich verstehe das, die müssen mal ein bisschen abhärten, aber das klingt noch nicht ganz für mich. Und sonst noch ein Highlight. Was nehme ich denn jetzt? ich nehme mal den NXT Breakout Tournament Finale. Mhm. Riley Osborne ist für mich, der kam aus dem Nichts, der war bei NXT UK ein bisschen, dann ist er verschwunden. Ich dachte eigentlich erst, dass man ihn damals mit entlassen hat, bei den NXT UK-Entlassungen, aber er war wohl immer noch da.
Okay.
Und ist dann im Performance Center richtig gut eingeschlagen. Dann hat man ihn in die Chase U gepackt, hat diese Storyline ihm gegeben, dass er so ein bisschen angehimmelt wird von, ich gucke jede Woche NXT, aber manchmal
sind die Namen,
einfach, das ist aber dann nicht nur so ein NXT-Problem.
Ja. Weil die Namen teilweise so generisch sind, dass man sich die nicht mehr merken kann. Das ist halt der Unterschied, wenn du diese Echtnamen in Anführungsstrichen nimmst. Diese Gimmicknamen früher waren leichter zu merken als die Echtnamen. Muss man ganz ehrlich sagen.
Jetzt muss ich doch mal eben ganz schnell gucken,
weil der Name ist. Guck in Ruhe.
Chase University, natürlich Thea Hale. Na, Thea Hale, die himmelt den Riley Osborne so ein bisschen an und das hat sie so ein bisschen abgelenkt und hat Ober Femi das Match gewonnen. Ich fand einfach diese Storyline super. Bin von Ober Femi noch nicht überzeugt, den hat man ja auch versucht schon mal zu pushen, das hat dann nicht funktioniert, normal in die Shows einzusetzen. Jetzt ist er wieder da.
Also ein typisches Powerhouse, ja?
Das ist so ein Powerhouse, ist am Mikrofon nicht so stark.
Ja.
Bin gespannt.
Wie Powerhouse Hobbs.
Ja, so wie Powerhouse Hobbs. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Aber alles in allem war das eine richtig spaßige Show. Auch wenn sie ein bisschen gelitten hat unter dem, was auch immer damit Ilja Dragunov ist, dass er da rausgefallen ist und dass man dann Grayson Waller geholt hat, fand ich aber gut gelöst. Ich fand auch super, dass man Wild, Cruz del Toro und Kalito da eingesetzt hat gegen die No-Quarter-Catch-Crew.
Ja.
Drew Gulak, Miles Bourne, Damon Kemp. Ist ein super Stable auch, macht auch Spaß. Ich bin gespannt und natürlich ist da normalerweise auch der Sohn von William Regal dabei.
Der war ja gerade unterwegs, glaube ich, oder?
Genau, Charlie Dempsey nennen sie den da. Und das ist auch, der ist genau, der ist bei All Japan. Das ist auch interessant, was sich da entwickelt. Lyra Valkyria gegen Blair Davenport war auch super. Also es war eigentlich alles in allem eine sehr, sehr coole Card mit so ein paar intensiven Sachen und coolen Entwicklungen. Und ich bin sehr gespannt, wie das in der Zukunft weitergeht mit NXT. Also das scheint da nicht abzuebben.
Und mal eben so, ne, NXT-Card, 6 Matches, 3 Frauen-Matches.
Ja, das ist ja das, was NXT am besten kann. Die kann die Matchzeiten und auch die Anzahl der Matches der Frauen sind eigentlich fast immer 50-50 mit den Männern. Ob bei der TV-Show, ob bei dem Marquee-Event, beim PLE, immer wieder 50-50, auch Storyline-mäßig vorne dabei. Man gibt den Frauen Zeit, sich zu entwickeln. Alleine Tatum Paxley, die ja auch das Match Blair Davenport gekostet hat, muss man sagen, die ja, ich würde sagen, ein ganzes Kalenderjahr so ein bisschen in der Luft hing, aber die irgendwas hatte, aber bei Level Up eben sehr viel eingesetzt worden ist und sonst aber nichts hatte, die jetzt so ein bisschen, hatte sie ja auch bei Twitter gepostet, so ein bisschen Hommage an Daphne macht, also sich ein bisschen an Daphne orientiert, damit zeigt, dass sie sich auch mit dem Business beschäftigt hat, das ist ja mal so eine Sache mit Leuten, die nicht aus dem Indie-Bereich kommen. Und hat sich damit beschäftigt. Ich glaube, dass Jeremy Borosch auch so ein bisschen seine Finger da im Spiel hat. Und ich glaube, dass das jetzt was werden kann. Sie macht einfach einen super Job jetzt mit diesem Charakter. Sie ist ein bisschen so Stalking von Lyra Valkyria, aber positiv sein. Sie ist eigentlich so ein bisschen die bessere Version, gerade die interessante Version von Nikki Cross. Also ich bin gespannt, wo das hinführt. Find das ein bisschen sehr cool. Und es gibt auf jeden Fall sehr viel, was man da noch in der Zukunft erzählen kann. Wir haben auch immer noch Dragon Lee als North American Champion. Ja. Ich bin sehr gespannt, wo das alles hingeht. Also New Year's Evil war schon ein richtiger, toller Start ins neue Jahr für NXT.
Ja, das ist doch schön. Und ja, jetzt haben wir viel über Frauenwrestling gesprochen. Das haken wir jetzt ab. Jetzt kommen wir zu WXW. Und zwar wollen wir über WXW 23rd Anniversary sprechen, die wir ja live gesehen haben. Wir waren ja in der Halle. Wir hatten einen sehr coolen Aufbau im Stil von Michael Jordan im Basketball-Stil, also vom Design her. Top. Sind dann in die Show gegangen mit der heißt es Pre-Show? Wie heißt es noch bei der WXW?
Fight Forever.
Ja, die Fight Forever Matches, ne? Da hatten wir erstmal das Shotgun-Titel-Match, wo Ilya Bloom angetreten ist, um seinen Titel gegebenenfalls zu verteidigen gegen Alex Duke, Bobby Guns, J-Pop Crane, Nick Schreier und The Rotation, und zwar in einem Scramble-Match. Und diesmal hat man auch die Scramble-Regel sogar durchgesetzt. Das heißt, wer den letzten Pin holt, hat den Titel. Ja, und den letzten Pin hat am Ende ganz knapp The Rotation sich geholt. Und das ist so das große Highlight für mich des Abends, dass Rotation endlich seinen verdienten Titel hat.
Ja, also erstmal die Stage muss ich loben. Ich weiß, dass die Stage, glaube ich, schon vorher da war, bevor die WXW gekommen ist. Aber es ist eine tolle, tolle Venue gewesen. Es hat super, super gewirkt. Auch so Anniversary-mäßig nochmal das Ganze auf ein neues Level gehoben. Und ja, Rotation, der dann bei dieser Anniversary-Show den Titel gewinnt. Jetzt kann man natürlich sagen, ist die Trainer halten die Titel und so weiter.
Ja, aber er hat es verdient, weil er jahrelang nie einen Titel
hat. Ja, genau. Er hat es verdient. Das Match hat unglaublich Spaß gemacht. Rotation hat schon das ganze Jahr über Spaß gemacht nach seiner Verletzung, als er zurückgekommen ist. Einfach endlich ist er Champion. Und Elijah Bloom war ein toller Champion. Ich fand seine Titelregentschaft war eigentlich wieder mal zu kurz. Ja. Das ist so ein bisschen die Krankheit, gerade bei der WXW, die Regentschaften sind teilweise.
Bis auf die Unification-Titel manchmal.
Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, ja. Alex Duke, Bobby Ganz, Jacob Crane, der immer noch das Theme nutzen darf. Das finde ich ja richtig find ich auch gut. Cool. Nick Schreier, der auch immer mehr ankommt. Also das war schon richtig so, das war richtiges Fight Forever, leider auf 10 Minuten beschränkt.
Das fand ich total schade, ja. Weil ja das, wie viel Falls hat man in 10 Minuten? 5, 6 Falls?
Das habe ich nicht gezählt. Aber das war schon echt, ich fand es auch klasse, dass Jacob Crane auch einen haben durfte.
Ja.
Das war schon echt cool. Schade für Diablo, aber das Jahr ist ja noch frisch. Wer weiß, wo die Reise für ihn noch hingeht. Aber ja, wie gesagt, also.
Ich glaube, dass Blum sich fürs Karat qualifizieren wird.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin gespannt, wo die Reise auch vor Rotation hingeht, aber ich bin sehr happy jetzt erstmal und sehr zufrieden, dass Rotation hier diesen Shotgun-Titel hält.
Ich hätte gerne mit Rotation die John Cena US-Title-Story, dass er quasi Open Challenges anbietet und dann da bei jeder Show gegen irgendjemand antritt. Da hätte ich Bock drauf mit Rotation. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, zweites Match. Jay Neo gegen Michelle Green. Wir hatten ein Frauenmatch, wir hatten das einzige Frauenmatch auf der Card. Über den gesamten Abend, also auch auf der Maincard, gab es kein reines Frauenmatch mehr danach, wenn ich mich nicht irre. Nee, ist so. Jay Neo hat mir sehr gut gefallen im ersten Auftritt. Michelle Green hat auch wieder gute Arbeit geleistet. Leider hatten die beiden nur 5 Minuten Matchzeit. Aber ich hatte Spaß an dem Match. Wie war das für dich?
Also ich habe Jay Neo ja schon bei Heat ein paar Tage vorher gesehen. Da hat sie im Tech-Team mit, lass mich nicht lügen, mit wem war sie denn im Tech-Team unterwegs? Ich glaube, es war sogar mit Levaniel.
Ja.
Genau, mit Levaniel war sie im Tech-Team unterwegs und da hat sie schon sehr, sehr guten Eindruck gemacht, hat die Crowd auf ihre Seite gerufen. Sie weiß sehr gut, mit der Crowd umzugehen, so ein bisschen die Leute wieder anzuheizen. Die Kombination mit Michelle Green hat wunderbar gepasst. Die Money-Making-Machine war wieder am Start. Und ich hoffe einfach, dass wir von Jay Neo noch mehr sehen dürfen.
Ich hoffe auch, dass man den Frauen noch die Möglichkeit gibt, dass man mehr von ihnen sieht. Ja, das war so die Pre-Show. Main Show begann dann mit dem, ja eigentlich mit dem Showcase-Match Peter Diani Fast Talmudo, was ein richtig gutes Match war, wo ich aber gedacht habe, danach wird noch irgendwas Storymäßiges erzählt, aber das war dann einfach vorbei. Diani hat gewonnen. Mudo ist gegangen, Match vorbei. Es war einfach nur für Tiani wieder einen Sieg zu geben, damit er jetzt eine andere Story kann. Mehr steckte da nicht hinter. Aber Match war richtig gut.
Ja, ich dachte ja, dass sie sich am Ende umarmen und sagen, ja, unsere Bande sind gefestigt, jetzt sind wir ein Tech-Team. Aber Tech-Teams werden ja gerade reihenweise aufgelöst oder haben eine Losing-Streak bei WXW. Deshalb geht das natürlich nicht. Und ich bin gespannt. Jetzt weiß ich, warum Dave Meltzer es immer schafft, Peter Tihanyl zu schreiben bei den Wrestling Observer Newslettern, weil es hier auf der WXW-Webseite auch so steht. Also das ist ein Ach L, Gott. Das ist kein I da hinten.
Ich bin bei Cage Match, deswegen sehe ich das
seit Jahren Peter Tihanyl falsch aus. Oder, also Peter, ich verstehe das nicht.
Dann spricht Tommy den aber auch falsch aus, der sagt auch immer Tihani.
So ein Phänomen, das begegnet mir aber auch im Berufsalltag, ist, dass die Leute das I und das L nicht mehr unterscheiden können. Das habe ich früher nie so gehabt, diese Erfahrung, aber anscheinend passiert es hier
auch.
Das
nicht, ist warum.
Definitiv ein kleines L hier. Sehr, sehr interessant. Vielleicht liegt es auch an der Schriftart, die ich hier im Browser drin habe, aber bei mir steht hier Peter Tihani. Ja.
Also auf jeden Fall, du hattest zwei Chancen am Ende, entweder die Take-Din-Zusammenführung oder den finalen harten Turn nochmal von Mudo, dass der dann Tihani komplett vermobbt und komplett jetzt dann auf dem harten Weg komplett auf die Heel-Seite wechselt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Mudo jetzt ein Heel bleibt oder ob das jetzt nur für das Match war und der dann wieder zurückkommt in den Standard, dass er wieder als Showcase-Mensch da ist.
Das haben wir ja beim Backstage-Vlog gesehen, dass er da so ein bisschen dachte, dass der wieder mit jemandem anders in einem Tag-Team kommt und da ein bisschen verwirrt war, wie es da weitergeht. Da bin ich mal gespannt, wie man das weitererzählen will.
Das habe ich jetzt verpasst, glaube ich. Was war denn da? Kannst du ruhig mitnehmen, weil das ist ja schon passiert.
Also beim Backstage-Vlog war ein Backstage-Video oder ein Backstage-Interview, wo Mudo auch einfach in die Kamera gesagt hat, dass er sich so ein bisschen freut und so, dass es schade ist, dass das Match nicht geklappt hat und so weiter, das Übliche. Dann kam Stephanie Mace rein, die beiden haben sich begrüßt, aber es war nicht so, Mace war ganz locker, freundlich, Umarmung und so und er war so, hey, Ja, und Tech-Team und so. Und sie war halt schon so fokussiert, ja, meine Karriere und meine Einzel. Also das war so ein bisschen, die haben so ein bisschen aneinander vorbeigeredet,
Ja,
aber es war
okay.
so ein platonisches Freundlichsein aufeinander. Also das war so das Backstage-Segment. Also da bin ich gespannt, wo das hinführt. Und nachdem Mace sich dann verabschiedet hat, wirkte Mudo auch leicht konsterniert.
Vielleicht machen wir endlich mal die Story zwischen den beiden. Hat Mudo wenigstens auch mal was zu erzählen. Das wäre ja mal schön. Ich wäre dafür. Ja, dann hatten wir das Six-Man Tag Team Match, Rod und Flott und Sebastian Hackel gegen Axel Tischer und High Performer Limited. Ich finde, es war eine sehr gute Wahl. Ein Sebastian Hackel, der ja nicht so lange wieder zurück ist im Ring. Dann zwei der besten Worker bei WXW mit Axel Tischer und Tristan Archer gegenüberzustellen. Und Rod und Flott haben auch endlich wieder ihre Face-Rolle hier eingenommen. Würde ich sagen. Und ja, das Match war in Ordnung. Am Ende hat sich Schenkenberg den Pin geholt über Marek mit einem Einroller mit Zug an der Hose. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir davor nicht eigentlich schon ein Tag-Team-Match haben sollten, was hier bei mir nicht steht. Kann es sein? Sollte davor das Match sein mit Massive Love oder war das danach?
Ja, das ist richtig. Deshalb bin ich auch gerade verwirrt
Ja, dann machen wir
da.
das gleich. Lass uns kurz das hier abhaken, dann reden wir danach über. Weil bei Cage-Match steht das gar nicht drin. Also,
Ja,
Rod und
Cage-Match.
Flott, Sebastian Hackli gegen Axel Tischer, High Performer Limited. Was sagst du dazu?
Ich fand, das Match hat super Spaß gemacht. Die Crowd war auch am lautesten, fand ich, während dieser Veranstaltung oder während dieses Matches. Man merkt halt, dass Axel Tischer, aber vor allem Sebastian Hackl nochmal eine ganz andere Crowd ziehen. Da, wo ich gesessen habe, waren sehr viele Leute drumherum, die waren definitiv vorher noch nie bei einem Wrestling-Event. Und die waren halt, ja, eigentlich für Sebastian Hackl da. Und das waren sehr viele. Also es waren mindestens zwei Reihen hinter uns. Also summa summarum, da sitzen da 30 Leute oder
Kann
so.
sein, ja.
Und dann vielleicht dahinter ja auch noch, aber das sind die Leute, die man halt mitbekommen hat. Und die waren halt da und die haben halt den Hackel besonders angefeuert und waren auch sich relativ unsicher, was da jetzt sie erwartet. Hatten aber wohl sehr viel Spaß auch. Und der Hackel ist ja auch wirklich jemand, der wirklich dem Sport ordentlich was abgewinnen kann und auch zurückgibt. Und deshalb, hat richtig Spaß gemacht, war für mich die richtigen Sieger und am Ende diese Herausforderung von Axel Tischer zu einem Einzelmatch, da habe ich richtig Bock drauf. Auch wenn ich fand es auch super, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Sebastian Hackl mit einem absolut Andy-Hoodie reingekommen
Ja.
ist. Die Karrieren sind ja für immer miteinander verbandelt von den beiden und das war cool. Das Einzige ist halt, dass High Performer Limited wieder eine Niederlage einstecken
Das war nicht
musste.
deren Abend
Ja,
unbedingt.
es war nicht deren Abend. Es ist ein bisschen schade für Robin Christopher Vorwerk.
Vielleicht sollte er doch Staubsauger verkaufen.
Ja, also das ist nicht das, wo glaube ich, die High-Performer sein sollten. Aber trotzdem die richtigen Sieger fand ich. Und ich bin gespannt, wo es auch für Rod und Flott hingeht
Ja,
in
das,
nächster Zeit.
was ich hier so ein bisschen schade finde im weiteren Sinne ist, was jetzt daraus wird. Denn im Grunde wird gerade Back to the Roots, haben wir im Voraus drüber gesprochen, wird ein bisschen zu einem Anniversary Revenge Event. Denn wir kriegen Tischer gegen Hackel und es ist angekündigt, Rod und Flott gegen High Performer Limited. Das heißt, aus dem Match sind zwei Matches entstanden, die quasi das wiederholen, was wir jetzt gerade haben. Ich finde Back to the Roots bis jetzt noch nicht so richtig ansprechen, weil wir sehr viele Wiederholungen kriegen. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, und dann hatten wir noch das, was ich gerade vergessen habe: Massive Love, also Levaniel, Jörn Simmons gegen Maggot und Baby Allison, was eigentlich stattfinden sollte. Ja, und was hatten wir? Wir hatten die große Promo von Levaniel, Jörn Simmons und Levaniel turnt gegen Jörn Simmons. Und ja, nächstes Tag Team weg. Ich glaube, über ein Tag Team Festival im Oktober brauchen wir uns aktuell keine Gedanken machen, weil wir haben keine Tag Teams mehr. Mit denen kann man aktuell kein Tag Team Festival machen, mit denen, die noch da sind. Aber auch diese Idee, jetzt die beiden nach, wie viele Matches hatten sie zusammen? Vier vielleicht. Dann schon wieder zu trennen und Levanie zu turnen, überzeugt mich noch nicht. Ich hoffe, dass man mich da noch abholt und da was Gutes draus macht.
Ja, scheint so, als waren Massive Love nur Mittel zum Zweck oder man hat relativ kurzfristig entschieden, dass das einfach nicht funktionieren kann. Ist natürlich interessant, jetzt Levanya mal in einem ernsteren Heel-Gewand zu sehen.
Ja.
Ich fand den Turn auch so an sich gut ausgeführt und es ist aber schade auch mit Jörn Simmons, der mal wieder ein Tag-Team verliert, einen Freund, einen Tag-Team-Partner. Das ist so ein bisschen Déjà-vu für ihn immer wieder. Bin gespannt, wo das hinführt. Fand das ein bisschen gerusht jetzt, aber wenn es dann am Ende für beide was Positives wird, ist das gut. Aber es war nicht der einzige Split, denn beim Backstage-Vlog hat Baby Allison ebenfalls angekündigt, dass sie sich von Maggot trennen wird.
Also Tag-Team-mäßig.
Tag-Team-mäßig, ja.
Bitte im Detail sein.
Also Baby Allison trennt sich von Maggot, also die Charaktere trennen sich voneinander. Und Robin Christopher Vorwerk hat im Hintergrund schon gewartet. Fand ich sehr nice gelöst, weil das war eine Anekdote an damals eines meiner Lieblingsmomente, auch aus der Pandemiezeit, wo Baby Alice im Hintergrund auf Heisenberg gewartet hat.
Die wir gar nicht erkannt haben beim ersten Mal, weil sie so verändert aussah.
Genau. Und das werden wir jetzt, haben wir jetzt quasi in der Wiederholung, nur dass Baby Alice der Star ist und im Hintergrund Robin Christopher Vorwerk auf sie wartet.
Ja, der braucht doch langsam mal jemanden in seinem Stable, der auf was gewinnen kann. Oder die auf was gewinnen kann.
Ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Den Push hat David Essen auf jeden Fall verdient. Für Maggot sieht es auch auf jeden Fall gerade nicht so rosig aus. Mal gucken, was für ihn da noch so kommt in diesem neuen Jahr.
Ich denke, dass wir jetzt die Story Maggot-Levania kriegen, wo dann Maggot seinen Push nochmal kriegt für was Weiteres und Levania dann erstmal rausgeht. Tippe ich aktuell. Oder Maggot wird jetzt verfrühstückt an Levania, dann kriegen wir Levania gegen Jörn beim Karat.
Es ist auf jeden Fall ein sehr brüchiges Non-Match gewesen.
Ja. Es war ja schade, weil ich hätte, auf das Match hatte ich echt Bock, weil ich fand diese Konstellation total interessant. Das hätte echt ein gutes Ding werden können, auch von den ganzen Charakteren. Da war ich wirklich mal enttäuscht, dass es nicht stattgefunden hat.
Richtig, aber man hat ja danach ein anderes Bonus-Match gekriegt.
Da unten. Ja, Match. Nennen wir das Match. Was wir aber nach den beiden Tag-Team-Matches hatten, war erstmal unser Singles-Match Joseph Fennec Jr. gegen Eric LeBlanc. Hartes Match zwischen den beiden, es gab keinen Lock-Up, es gab direkt auf die Moppen, das war gut. Eric LeBlanc ist der Schlauere bei den Luchadors, er hat eine zweite Maske drunter. Das hat auch Ray Phoenix schon gemacht beim Karat, als er dabei war, hat er auch mal zwei Masken an. Da erinnere ich mich noch dran. Und am Ende hat er mit einem beherzten Kick zwischen die Beine von Joseph Fennec das Ganze beendet.
Ich will gar nicht wissen, wie unfassbar warm es unter dieser Maske war. Oh. Wir wissen alle, dass Eric LeBlanc lange Haare hat, dann die eine Stoffmaske drüber, dann die andere Stoffmaske drüber, dann das Scheinwerferlicht.
Ja. Das muss und der hatte die lange an, die beiden, ne?
Ja, der hatte die sehr lange an. Ja. Das war erst kurz vorm Ende, wo dieser Spot kam. Ich bin ja kein Lucha Wrestling Fan, aber ich finde den neuen Stil von Joseph Fennec Jr. finde ich sehr interessant und sehr cool. Und das hat einfach sehr gut harmoniert miteinander. Mhm. Die beiden haben hier, ich glaube, das war das längste Match des Abends. Ja, war es tatsächlich.
Ja, bis auch das Titelmatch, ne?
Das Titelmatch war sogar noch ein bisschen kürzer.
Nee, oder? Das Unification-Match, das stimmt, war deutlich.
Genau, du hast recht. Das steht hier so weit an der Seite.
Ja. Ja, das kann man auch vergessen.
Das Titelmatch war länger, genau, aber das zweitlängste Match des Abends und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde fast sogar sagen, wenn man nicht es schafft, wieder den ganzen Abend zu schauen, kann man sich auf jeden Fall Joseph Fennec Jr. gegen Eric LeBlanc geben, auch wenn es in der Disqualifikation endet, um das Ganze noch ein bisschen weiterzutragen. War es ein sehr spaßiges Match bis dahin.
Ja, das war auf jeden Fall gut. Auch da wieder, wir kriegen bei Back to the Roots das Revenge, aber dafür dann die Käfigschlacht zwischen den beiden. Aber da wird auch ein Match wiederholt. Ne? Das heißt, wir haben bei Back to the Roots sehr viele Wiederholungen diesmal. Mal gucken, wie es wird. Die beiden harmonieren einfach super miteinander. Eric LeBlanc hat ja so einen Schub gekriegt, wenn du siehst, dass der jetzt auch mal eben gegen Mustafa Ali antritt, der jetzt ja nach Europa kommt. Hat er sich verdient mit dem, was er alles leistet. Und Joseph Fennec, ich habe ihn ja letztes Mal Joseph Frettchen genannt, weil ich den Nachnamen vergessen habe. Der Typ, also erstmal ist das ein unverschämt gut aussehender Mann, das muss ich nochmal dazu sagen, was das wirklich das Allerletzte ist. Und der ist halt auch so gut im Ring. Ne? Wenn ich überlege, ich habe den damals bei GWF in dieser, die haben doch mal eine Serie gemacht, wie hieß die denn? Three Count. Da war ja Senza Volto schon da. Da sah er so ein bisschen aus wie Million Mysterio in seinen Anfangszeiten, nur ein bisschen größer. Und wie der sich entwickelt hat, das ist auch richtig stark. Also, beiden gefallen mir wirklich gut. Er ist ja auch fürs Karat gemeldet. Ich hoffe, das wird erfolgreicher als hier sein Match. Und ja, wir kriegen die Käfigschlacht zwischen den beiden. Wird gut, gehe ich von aus.
Ja, das wird sehr brutal sein. Bin gespannt, wer da noch so eingreift, wie das so vonstatten geht. Ja, es steht ein Käfig um den Ring, aber es sind einfach zu viele Charaktere involviert. Da wird sicherlich der eine oder andere zumindest versuchen, in diesen Käfig reinzukommen. Bin gespannt. bin mir ziemlich sicher, dass das auch der Main Event wird, einfach weil man den Käfig sonst wieder abbauen müsste.
Ja, richtig, macht Sinn.
Und deshalb bin ich gespannt, was die da für uns haben. Und ich glaube, es wird sehr viele waghalsige Aktionen geben, wo du vorher wieder sagen wirst: Oh mein Gott,
Ich bin ja
ich
nicht
brauche
da,
die
ich
eigentlich
muss es mir ja
nicht.
nicht angucken.
Stimmt, genau, aber trotzdem, wenn du es dir on Tape ansiehst,
Ja,
dann
das
wird es
stimmt.
sehr waghalsig. Ich bin ja jetzt doch da, das war für mich lange Zeit unklar. Ich werde jetzt doch da sein. Ich mache quasi den Wechsel, ich wechsle quasi ein mit dem Thorsten.
Ja, weil Thorsten nicht da ist, genau.
Genau, und
Hot Tag.
Hot Tag, genau, und schöne Grüße an der Stelle an den Thorsten.
Genau.
Und ja, also da bin ich mir ziemlich sicher, das wird eine harte Schlacht.
Ja, das glaube ich auch. Ja, danach feierte sich Norman Harras selber als den besten sportlichen Leiter der WXW. Ich glaube, es hat keiner gedacht, dass der jemand anderen feiern will. Das war so eindeutig, was da rauskommt, weil er halt direkt mit seiner übertriebenen Art angefangen hat. Ich hätte das besser erzählt gefunden, wenn er am Anfang ganz ruhig redet, wirklich so komplett gesetzt und sagt, so, wir müssen heute über jemanden sprechen, der sehr wichtig ist für die WXW, der super Arbeit geleistet hat, also wirklich mal aus dem Charakter so ein bisschen raus und dann mit der Enthüllung dann wieder voll in den Charakter einsteigt. So war es einfach komplett nachvollziehbar, was da kommt.
Ich muss auch mal sagen, das ist ja das zweite Mal, dass dieses Bild rausgeholt wird mit dem Stativ.
Ja.
Ich muss sagen, dieses Bild ist aber auch wirklich gut geworden. Es ist ja schon lange her, da hatte der Norman noch kurze Haare und so weiter.
Shotgun-Champion, ne?
Aber
Die Zeit war
Shotgun
das.
Champion, genau, aber das ist sehr, sehr gut gemacht. Und da geht dann auch nochmal ein großes Lob raus an die Katja Hoffmann, die dieses Bild damals geschossen hat. Das ist wirklich gut. Das kann man wirklich öfter einsetzen und herzeigen. Und das wirkt einfach auch und hat auch wieder hier sehr gewirkt, auch in der Promo. Also der schafft es einfach immer wieder, die Leute gegen sich aufzubringen.
Ja, und sie hat eine Open Challenge gestellt und ja, dann kam es zur großen Rückkehr. Stephanie Mays ist wieder zurück. Das Publikum hat reagiert. Ich hätte gedacht, sie würden mehr reagieren. Also sie haben sich gefreut, aber etwas verhaltener, als ich gedacht hätte.
Ja, ich glaube, das liegt daran, weil ein Großteil der Crowd eben ja Mainstream, also Leute, die nie bei
Ja,
der WXW
das kann gut
waren,
sein.
war und deshalb einfach nicht wussten, wer Stephanie Mays ist. Für mich hat's sofort wieder aus dem Hocker gehauen. Das beste Theme der WXW
Ja.
ist wieder zurück und deshalb ich bin sehr gespannt für Sie. Ich freue mich auch für Sie. Wir haben ja alle noch deinen Podcast mit ihr in den Ohren. Ich freue mich also riesig für Sie, dass sie da endlich wieder im Ring stehen kann und hoffe, dass es diesmal langfristig hält, dass alle Körperteile da
Oh
bleiben, wo
ja.
sie hingehören und dass sie wirklich das zeigen kann, was in ihr steckt, nämlich eine absolute Fighterin mit unglaublichem Spirit, mit unglaublicher Willensstärke und eben auch der Star-Power, die es braucht, um ein Star in diesem Wrestling zu sein. Deshalb da
Und ich finde auch
Daumen gedrückt.
ihre Aktionen wirken auch noch echter als beim letzten Mal, weil sie ja noch mehr Kampfsport trainiert hat und das noch mehr ins Wrestling einbindet. Ich habe mir gedacht, als ich sie im Ring gesehen habe, boah, wer Stephanie Mays jetzt als Trainerin für seine Wrestling-Schule kriegt, für die Damen oder auch für andere, die mit Kampfsport nichts zu tun haben, der kann nur gewinnen, weil sie kann das richtig gut mittlerweile verbinden, dass es aussieht wie echter Kampfsport und trotzdem zum Wrestling passt. Finde ich richtig gut. Muss ich sagen. Ja, ich freue mich total auf die Rückkehr. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich von Stephanie Mays sehr viel im Ring halte, auch als Mensch halte. Und ich glaube, so wie sie erzählt hat im Podcast, sie hat alles getan, um lange dabei zu bleiben. Wenn jetzt keine äußeren Umstände da reinschlagen, wird das entsprechend gut funktionieren. Dann haben wir das World Tag Team Title Match. Amboss verteidigt ihre Titel gegen Cash und Hector, oder besser gesagt, verteidigt diese nicht. Denn Cash und Hector sind nach fast 14 Minuten sind sie wieder Champions. Das heißt, ihr Titel ist wieder zurück. Warum sie ihn überhaupt abgegeben haben, bleibt für mich deswegen wieder fraglich. Warum man das nicht einfach durchgezogen hat und ohne diesen Zwischenschritt. Aber gut, das Match war gut. Ich muss immer wieder sagen, Lawrence Roman ist das Beste an Amboss, weil der für mich die Matches ganz oft trägt auf der Seite von Amboss. Ikaros ist natürlich auch ein guter, aber Lawrence ist für mich der, der die Matches für Amboss immer trägt. Ja, und Cash und Hector, die machen dann Spaß zusammen. Wie war das für dich?
Ja, also ich fand den Titelwechsel dann vorher recht unnötig. Das hätte eigentlich nicht sein müssen. Ich versuche immer noch herauszufinden, warum man das getan hat. Was so die brauchen jetzt Ikarus und Lawrence aus irgendeinem Grund noch diese Regentschaft? Musste das irgendwie noch in den Rekordbüchern verewigt werden?
Ja,
Oder
Ikarus hat
muss
jetzt mit jedem Amboss-Kollegen einmal den Titel gehalten.
ist das Ding? Soll er dann als Backbone von Amboss dargestellt werden? Oder Ich war das einfach so, soll das ist die Erklärung, dass die beiden nicht mehr langfristig erfolgreich sein können, dass Robert sie abstoßen muss. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Also das ist für mich ganz, ganz schwierig. Und es hat halt eigentlich mehr dem Ganzen geschadet, als es geholfen hat, weil ich glaube, dass Dennis und Hector es schwierig haben werden, einfach in der Gunst der Crowd nach dieser kurzfristigen Niederlage mit diesem Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel. Muss eigentlich nicht sein. Also ich finde halt, also das ist halt so ein Ding. Also wir Fans geben den Titeln immer eine gewisse Wertigkeit. Wir sagen immer, die müssen was repräsentieren und die haben eine Welt. Es ist wichtig, wer welchen Titel gerade hält, gewinnt und so weiter. Und es scheint aber bei der WXW gerade nicht mehr so zu sein, dass man den Titeln so einen Wert zuzuordnen. Nur so ein bisschen, aber nicht mehr so viel, wie das einmal war. Mhm. Und das erinnert mich ganz stark an die Attitude Era, wo die Titel überhaupt gar nichts bedeutet haben und man wie Hot Potatoes rumgeworfen haben. Das ist aber nicht cool.
Ja, und es ist auch ein Unterschied. Entschuldigung, ich muss dir wieder reinreden, weil in der Attitude Era hattest du stattdessen sehr, sehr starke Figuren und Charaktere. Die hast du bei der WXW aber dieser Stärke nicht. Und deswegen hast du da jetzt gerade echt eine gefährliche Situation. Du hast Charaktere, die aber nicht diese Tiefe und diese Stärke haben, wie der Attitude Era. Und du hast Titel, die einen gewissen Wert verlieren durch dieses ständige Wechseln. Ob das so gut ist? Wir werden ja noch einen Jahresrückblick machen, da werden wir über die WXW nochmal sprechen. Aber es war nicht das beste Jahr, sagen wir es mal so. Zumindest in der zweiten Hälfte spätestens ist stark abgefallen, aus meiner Sicht.
Um was Positives zu sagen, alle vier Teilnehmer in diesem Match sind richtig coole Wrestler, ja, auf jeden Fall Spaß machen und die wir immer wieder gerne sehen.
Ganz klar.
Aber das Ganze war halt alleine dieses Hin und Her, hat das so ein bisschen so einen Dämpfer am Ende rausgeholt.
Ja. Und bei Back to the Roots kriegen wir jetzt wieder Amboss gegen Cash Dulnick und Peter Tihani. Das heißt, Tihani ist jetzt als Partner dazugeholt worden. Das heißt, auch da kriegen wir so ein Revenge-Ding, dass Amboss nochmal gegen die Champions, aber diesmal nicht um den Titel antreten, sondern einfach nochmal eine andere Story. Ja, kannst du machen, musst du nicht machen. Ist halt da. Mag gar nicht das nächste Match gucken. Ich möchte gerne nochmal kurz auf Back to the Woods, wo ich gerade so vieles dazwischen erwähnt habe, mal kurz drauf gucken. Wir haben noch zwei Matches, die hier keine Wiederholung sind. Wir kriegen nämlich noch Jordan Oliver gegen Z-Rotation und wir kriegen Yoshi gegen Ilya Bloom und Alex Duke gegen Maggot, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Und was jetzt ganz neu ist, was ich noch gar nicht mitgekriegt habe, Fast and Mood und Stephanie Mays gegen Bobby Ganz und Jen Neo. Geht auch auf der WXW-Seite. Das ist mir noch überhaupt nicht aufgefallen. Ich glaube, da werden wir dann...
Cool.
Ja, dann kriegen wir doch den Heel-Turn von Mudo bei Back to the Woods.
Ich bin gespannt, wo das hinführt. Aber das ist natürlich so, dass man hat ja gerade mit Levaniel und Jörn das Ganze gemacht. Jetzt direkt bei der nächsten Show den nächsten Turn ist natürlich auch wieder eine schwierige Sache. Ja. Es ist quasi so, als hat man so ein Formular aus 3 Wrestling-Momenten oder 6 Wrestling-Momenten und die kann man immer nur so nutzen. Das sind die einzigen 6, die es gibt. Heel-Turn, Face-Turn, Tag-Team-Split, dies, das. Genau. Und das macht man dann einfach immer so. Und das manchmal ist es dann halt so, sind ja nur 6, dann passiert das halt zweimal hintereinander.
Ja, genau. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, und jetzt müssen wir wohl oder übel zum letzten Match des Abends kommen. Also, ich habe nirgendwo einen Heel draus gemacht, dass ich das mies fand, was da passiert ist. Nicht das ganze Match, aber das Finish war mies, die Idee des Matches war mies, das Ergebnis des Matches ist für mich mies, alles zusammen. Wir hatten Robert Reiss gegen Masha Slamovich Unification Match. Wir hatten erst Masha, die loslegt wie die Feuerwehr, dann haben wir einen Robert, der sich zurückkämpft, dann geht's hin und her, dann wird der Ref ausgeschaltet, dann kommt Ikarus dazu, Und greift Masha an. Dann kriegen wir eine schöne Rückkehr. Killer Kenny war nämlich da. Hat ihre Partnerin, ihre Tag-Team-Partnerin von den MK Ultras bei TNA unterstützt. Und dann kamen wir zum Finish. Da hat Masha einen Sleeper holt gegen Robert Dreisker, ne, war es, glaube ich. Auf den Schulter von Robert Dreisker. Der geht auf die Seile, lässt sie nach hinten fallen, liegt auf ihr. Sie kann sie nicht befreien. Es wird bis 3 gezählt. Das ist ein astreines Comedy-Finish für ein Comedy-Match. Es geht hier um ein Unification-Match der beiden eigentlich größten Titel der WXW. Und dann wählt man so ein Finish aus. Und macht nicht nur diese Story der Unification, die sowieso in der heutigen Zeit aus meiner Sicht, ich betone es gern nochmal, wahrscheinlich so aus unserer Sicht, keine gute Entscheidung ist, dann noch mit diesem Finish zu einer Farce. Und das hat mir den Abend echt runtergezogen, denn es gibt so einen schönen Spruch: It's not how you start, it's how you finish. Du kannst eine Wrestling-Show dadurch gut machen, dass der Anfang und das Ende gut ist, aber das Ende ist das Wichtigste. Das Match Tihani gegen Mudo war richtig gut. Das Ende mit dem Unification-Match war nicht gut. Und jetzt sagst du.
Ich fange mal mit den positiven,
ja, bitte, Themen
an. Killer Kelly ist wieder da und MK Ultra haben sich vereinigt. Und das ist ziemlich cool, dass Killer Kelly wieder da ist. Das Match an sich war teilweise sehr intensiv. Das hat Spaß gemacht. So. Jetzt kann weiter.
Das war jetzt nicht so viel, ne?
Da sind wir halt schon. Es gibt ja diese zwei Dinge. Repräsentation oder Inklusion. Das sind die zwei Dinge. Mhm. Da musst du dich zwischen entscheiden. Die WXW hat sich als einzige Liga der Geschichte in ihrer Vollständigkeit und ja, in ihrer Vollständigkeit für Inklusion entschieden. Das heißt, Intergender-Matches nonstop um jeden Titel. Nicht nur der World-Titel, sondern auch Shotgun-Titel, Tag-Team-Titel dürfen jetzt Frauen und Männer gleichermaßen drum antreten. So, Repräsentation machen die anderen Ligen seit Jahren, versuchen es zumindest, mehr oder minder erfolgreich, haben mehr, ein oder mehr Women's-Titel, manchmal auch Women's-Tag-Team-Titel und sind eben dabei, die Damen-Division aufzubauen, eben als Werbefaktor auch, dass mehr Leute, mehr Frauen mit dem Wrestling beginnen. So, WXW macht das nicht mehr. Das ist halt, Killer Kelly war dann danach, die Promo von Killer Kelly war leider nicht gut, muss man sagen. Ich fand ihn nicht überzeugend, wo sie dann noch gesagt hat, ja, diese Geschichte des WXW-Titels ist vorbei, der kommt nie wieder zurück und jetzt haben wir was Neues und gleiche Chancen. Ich bin immer noch der Meinung, du kannst gleiche Chancen einfach nicht erreichen, wenn du so eine extreme Ungleichheit in der Menge an Leuten hast. Du hast viel zu wenig Frauen und viel zu viele Männer. Und wenn du Tickets verkaufen musst, dann hast du eine Veranstaltung wie 16 Karat Gold. Und du musst jetzt entscheiden, ob du jetzt einen top-männlichen Star, den du buchen kannst, in den Main Event gegen den World Champion stellst. Oder du nimmst eine Frauenwrestlerin, die aber einfach auch sehr gut ist, vielleicht aber unbekannter ist, dann nimmst du den Mann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann bekannter und erfolgreicher ist als die Frau, ist aktuell leider so. Wenn wir jetzt in einem Umfeld sein würden, wo es gleichermaßen große Frauenstars wie Männerstars geben würde, dann kann man das machen. Aber das hast du halt nicht. Und wenn du kannst meiner Meinung nach, aus meiner Perspektive, das Ganze nur erreichen, indem du weiter auf Repräsentation setzt und das hochschraubst und daran versuchst zu feilen, dass du dann wirklich da mehr tust, um den Frauen auch mehr zu bieten. Aber dass du dann auf die Entscheidung kommst, das Ganze zu vermischen. Ich bin da überhaupt nicht überzeugt. Ich tue mir da richtig schwer. Ich versuche es. Ich versuche es zu sehen, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht.
Ganz ehrlich, wenn WWE mir sagt, wir machen ein Unification-Match zwischen Seth Rollins und Rhea Ripley, kaufe ich das. Weil du zwei Divisions hast, die nebeneinander stark aufgebaut sind. Kaufe ich. Kannst du mir auch erklären. Du kannst auch eine Bianca Belair in eine Männer-Division packen und sowas, dass sie gegen die antritt. Weil beide Divisions stark aufgebaut sind, parallel. Hast du aber einfach hier nicht. Und ich finde immer noch, die sollten immer parallel laufen, weil, ganz ehrlich, ich kann mich jetzt schlecht in eine junge Frau reinversetzen, aber wenn ich jetzt sehen würde, es gibt keine eigene Wummelzwischen, ich muss auf jeden Fall gegen die Männer antreten, die vielleicht gefühlt doppelt so groß sind als wie ich, und ich habe keine Chance mit jemandem, der vielleicht auch genau wie ich das gelernt hat zu arbeiten, überlege ich mir vielleicht zweimal, ob ich da reingehe. Es kann auch sein, dass es Leute gibt, die das anders sehen, aber ich bin der Meinung, raus diese zwei verschiedenen Divisions. Und bezeichnend ist für mich dazu, ich gucke jetzt nochmal nach, bevor ich was Falsches sage, dass ich auch bei der WXW kein Kader mehr sehe. Ich weiß nicht, ob die gerade, kann ja alles überarbeitet werden. Vielleicht wollen sie ein neues Design reinbringen, irgendwie so, alles gut. Aber wenn ich nicht mal mehr einschätzen kann, wie viele Frauen sind denn überhaupt noch dabei in unserem Kader? Oder als Zuschauer, dann fällt das für mich auch immer schwerer zu glauben, dass die Frauen hier einen wichtigen Anhaltspunkt haben. Wenn wir jetzt Richtung Karat gucken, das ist schon gesagt. Wer soll denn da im Main Event stehen? Wenn wir sagen, wir kriegen ein Main Event Titelmatch.
Nehmen wir uns mal ein Beispiel raus.
Ja.
Michelle Green, die
Ja.
Money-Making Machine, hustelt seit 3 Jahren so in diesem, ich glaube, 3 Jahre sind es jetzt schon, oder sagen wir mal 2 Jahre in unserem Blickfeld umher. Das heißt WXW und andere deutsche
Ja.
Wrestling-Ligen. Ist mit der Crowd schon recht gut. Die Reaktionen kommen so langsam. Sie ist auf einem Weg, wo sie sich etabliert. Sie hat keine Chance um einen, sie muss auf den Shotgun-Titel gehen. Sie hat keine Chance, auf einen Main-Event-Titel zu gehen, weil es den nicht mehr gibt. Es gibt den World-Titel, aber da ist sie noch nicht. Also, das heißt, wenn du jetzt eine coole Story, zum Beispiel wie Ilia Bloom und Rotation erzählen willst, kannst du es nicht, weil du eigentlich jemanden, der sich gerade fair einen Spot erarbeitet hat, wie Michelle Green, diesen Titelshot geben muss.
Ja.
Also was passiert dann? Gibt es bald noch einen Midcard-Titel bei der WXW? Führen wir den ein?
Oh.
Ich weiß es nicht.
Der
Also
YouTube Championship oder der
ja,
Fight Forever Championship.
Fight Forever Championship oder der Academy-Titel wird höher
Aber dann
notiert.
bitte auch mal einen richtigen produzieren lassen und den Aufkleber runter machen.
Also ich kann das einfach nicht, ich kann das einfach nicht fassen, muss ich so sagen. Ich kann nicht fassen, dass das wirklich so passiert ist. Also ich bin ja auch wirklich mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass Robert hier verteidigt, aber ich
Ja,
habe einfach
klar.
insgeheim nicht damit gerechnet und jetzt sind wir da.
Weißt du, was das Schlimmste ist?
Und
Ich
das
habe mir das erste Mal gewünscht, dass der Main Event mit einem Fuck-Finish endet. Dass man einfach dass es keine Unification gibt. Das war das
dass,
erste Mal,
Mich,
dass ich mir das
dass,
gewünscht
dass
habe.
Killer Kelly das Ganze in Anführungsstrichen ruiniert.
Ja,
Ja,
irgendjemand oder weiß ich nicht.
Michelle oder die ein bisschen wenig erwähnte in dieser Vorbereitung zu diesem Match, Melanie Gray.
Ja.
Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Ich tue mir da richtig schwer mit und ich kann einfach nur hoffen, dass es so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen, also wie gesagt, wie du gerade auch schon erwähnt hast, wir können uns auch nicht so in eine Frau
Nee,
reinversetzen, wie die
klar.
Frauen das finden. Also wenn jemand das Bedürfnis hat, darüber sprechen zu wollen. Ich glaube, das wäre mal eine gute Perspektive, die man auch einfangen könnte.
Meldet euch gerne bei uns, wir können das
Meldet
gerne
euch
mal
gerne bei uns,
aufarbeiten.
weil das ist immer so ein bisschen auch unangenehm, denn so, wir können ja nicht
Ja.
für ein anderes Geschlecht sprechen. Aber unsere eigene Perspektive ist eben, dass das so nicht funktionieren kann und dass das keine Früchte tragen wird. Ja.
Besonders in der Zeit, wo du siehst, die großen Ligen setzen ja auch auf wirklich diese getrennten Roster und die werden schon ihre Gründe haben, warum sie das machen. Weil die haben entsprechende Daten, die haben statistische Daten, wie das funktioniert, wie du deine Fans ansprichst, wie du neue Leute kriegst und die werden Erfahrungen damit haben und Gründe haben, warum sie es so machen.
Selbst New Japan, was noch am vergleichbarsten
Ja.
ist, weil da der Frauenmarkt nicht ganz so, ich meine, du hast natürlich Stardom und so weiter, das ist
Ja.
eigentlich alles mega, aber New Japan hat Schwierigkeiten, an viele Frauenwrestler ranzukommen. Die haben immer nur so 3, 4 Frauen irgendwie so ein bisschen und das ist alles noch so eine kleine Pflanze, die so ein bisschen aufkeimt. Selbst die haben aber gesagt, nein, wir lassen die Frauen jetzt nicht um den IWGP-Titel
Ja.
antreten, sondern wir machen unseren eigenen Women's-Titel. Wir machen sogar zwei, wir machen noch den Strong-Titel auch noch dazu.
Richtig.
Gibt es einfach nicht bei der Liga WXW.
Die Größeren werden es wissen, warum sie es so machen. Und die machen das nicht, weil die so ein gutes Herz haben. Sie wissen, dass man damit beides aufbauen kann, beides vermarkten kann. Und ich würde behaupten, das würde in Deutschland auch funktionieren. Man muss sich halt die Zeit nehmen, das zu machen. Und wenn man sieht, dass es genug Promotions mittlerweile gibt, die reine Frauenshows machen. Und das ist ja gut, unsere Freunde von Fury auch, die haben auch eine wirklich gute Show gemacht. Sirius hat reine Frauenshows gemacht. Project Nova hat reine Frauenshows gemacht. Bei GWF kriegen die Frauen ihre eigene Plattform und so weiter. Also es ist nicht so, dass es ein Problem wäre und dass es nicht genug Frauen geben würde. Aber das Thema haben wir auch genug gesprochen. Ihr merkt, wir sind nicht so begeistert von dem Event. Wir haben sogar noch ein Match vergessen. Michael Oko gegen Mike D. Richtig gutes Match.
Oh
Fans waren
ja,
drin.
das ist tatsächlich. Ich habe auch mal das. Warte mal, ich muss mal kurz auf der WXW-Seite, wenn ich jetzt nicht blind bin, es steht nicht drauf. Es
Ach
ist
so.
nicht dabei. Es ist auf der WXW 01, 02 die
Ach, wie
Kickoff-Matches:
gut, dass ich
1
Cage
Rina
Match hab.
Divani, 2 Maggot, 3 Sebastian Hackl, 4 Josef Rennet Jr.,
Genau,
5 Evil
danach war es.
Challenge, Tag
Nach
Team
Fennec.
Matches, 7, ja, ist nicht dabei.
Das war
Nicht
vor der
dabei.
Pause, das Match,
Ja,
glaube ich,
natürlich.
ne?
Das war auch, ich fand das Match auch total
Ja,
super, muss ich
richtig.
ganz ehrlich sagen. Und Michael Oko hat mich, ich bin, hat das Bedürfnis gehabt, ich muss jetzt mit Michael Oko quatschen.
Ja.
Ich muss ihm sagen, dass ich dieses Match so geil fand. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, also das Match muss ich nochmal hervorheben. Michael Oku ist für mich
Richtig
The
gut.
Future. Ich finde auch super, dass er im 16 Carat steht. Das ist ein richtig geiles 16 Carat. Da kann man sich richtig gut drauf freuen. Ist super besetzt.
Heute wurde Oscar noch angekündigt als Teilnehmer im 16 Carat.
Oscar, ja genau, Oscar. Ich freue mich schon wieder auf den Entrance, wo man sich wieder die Seele aus dem Leib schreien kann. Aber ein Hinweis noch, also bei wxw.wrestling.com, neben der Kaderseite müsste man auch nochmal die Ergebnisseite für die Anniversary überarbeiten. Ein ganzes Match fehlt und Peter T.H. Neal muss da raus.
Wenn uns jemand hört von der WXW, guck da bitte mal.
Ja,
Michael Oku im Karat, Peter Tiani auch im Karat, Leo Rush ist noch angekündigt worden als neuer Teilnehmer.
Ja, gut. Das, ja.
Mal gucken, ob er kommt.
Ja, gucken, ob er kommt, genau. Sind ja noch 2 Monate oder 3 eigentlich, da kann man ja seine Karriere noch 5-mal beenden.
Ja, ich glaube, letztes Mal, dass er nicht da war, da war er, glaube ich, auch noch verletzt oder so, ne? Das war
ja, schon da war er verletzt, da hat die WWE ihn rausgenommen und dann wurde er auch längere Zeit nicht eingesetzt.
Offenbar,
ja.
Dass er gesund bleibt und man kann ihn sich gut erinnern. Ich bin jetzt kein Fan von Leo Rush, der macht zwar gute Matches, aber das ist vielleicht böse, aber ich finde relativ austauschbar gegen andere Leute dieses Wrestling-Stils. Aber wer Spaß dran hat, klar, warum nicht?
Es ist halt die Einlösung einer Schuld.
Ja, genau. Das ist es wahrscheinlich eher, ne?
Wo ist Alex Shelley?
Ja. Der ist gerade ein bisschen beschäftigt bei TNA, glaube ich.
Ja.
Ja, gut. Damit schließen wir WXW ab. Wie gesagt, nächste Woche machen wir ja unseren Jahresrückblick. Da wird es noch ein bisschen mehr geben. Wir sind nicht so begeistert, aber die Details kriegt ihr dann in der nächsten Woche. Daniel, ich würde jetzt gerne ein Thema ein bisschen verschieben, nämlich unseren Wrestling-Transfermarkt. Den machen wir beim nächsten Mal, weil wir sind jetzt schon bei über 1,5 Stunden. Wo ich darüber sprechen möchte, ist über die deutsche AAA oder AAA oder Access All Artists Show, die ja eigentlich am 30.12. stattfindet und dann abgesagt wurde. Und ja, ihr hängt noch ein bisschen auf den Karten oder bist halt auf dem Geld, ne? Was ist
ja,
da los?
Ich muss erstmal erwähnen, also ich weiß, das ist natürlich auch in dieser Weihnachtszeit so ein bisschen raus aus diesem Wrestling-Kosmos, zumindest so ein bisschen. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass es irgendwo auf Social Media oder in anderen Formaten überhaupt so ein bisschen Erwähnung gefunden hat, diese Show. Das ist schon mal das Erste. Und dann gab es einen Instagram-Post, dass die Show Veranstaltung nicht stattfinden wird, dass sie abgesagt worden ist. Und dabei ist es auch geblieben. Es gab nichts mehr danach. Es gibt bis heute nichts mehr. Weder von den einzelnen Leuten, die das so mit betreut haben, noch von der Promotion oder von dem Veranstalter selbst. Und die Nachricht, die ich bekommen habe, war, dass AEA als Auftraggeber, als Veranstalter die Abwicklung der Kosten, die Rückkostenabwicklung an Eventteam übertragen hat. Mhm. So weit, so gut. Es ist ja auch nicht die erste Veranstaltung, die für uns abgesagt worden ist. Gerade in der Pandemiezeit hatten wir das ja öfter. Ärgerlich für mich natürlich, ich hatte schon ein Hotel gebucht und da das in der Kurzfristigkeit geschehen ist, war es auch nicht mehr möglich, das stornofrei zu stornieren. Das ist der saure Apfel, in den man dann beißen muss. Das ist noch auf meiner Seite. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass diese Ticketrückabwicklung so unglaublich lange dauert. Nee. Trotz der Feiertage habe ich da nach 3 Wochen irgendwann kein Verständnis für. Das geht natürlich erstmal in die Richtung von Eventteam, die ein Multimillionen-Euro-Konzern sind oder vielleicht auch Dollar-Konzern. Ich glaube, die sind auch mittlerweile international aktiv, die es nicht gebacken kriegen, in irgendeiner Form vernünftig zu kommunizieren, die den Leuten, und ich habe auch noch niemand hier gelesen, der sich da in großer Form mal auch beschwert hat, aber für mich braucht das sehr viel, um mich ein bisschen sauer zu kriegen, aber das hat mich richtig sauer gemacht. Es gab eine Nachricht, dass ich mein Ticket zurückschicken muss, was ich in Zeiten von online schon ein bisschen dämlich finde, weil ja einfach klar ist anhand der Bestellnummer, dass ich dieses Ticket erworben
Besonders
habe.
Besonders wenn die Show nicht stattfindet. Wenn du jetzt sagen würdest, ich gebe das zurück wegen Rückgabebedingungen, verstehe ich das, damit du nicht trotzdem hingehst. Aber wenn die Show nicht stattfindet, warum wollen die denn das scheiß Ticket wieder haben? Hat doch gar keinen Wert.
Das war ja bis jetzt auch nicht so. Das hatten wir bei den anderen Veranstaltungen auch nicht, dass wir Tickets zurückschicken mussten. War ja gefordert, also habe ich es per Brief zurückgeschickt und da stand ungefähr 2 bis 3 Wochen Bearbeitungszeit, die sind jetzt deutlich rum. Und dann habe ich mich an Eventteam natürlich gewandt. Es gibt kein Kontaktformular mehr. Das hat man alles eingestellt, weil man ist ja so, man hat ja so viele Unkosten. Will 450 Millionen Euro haben für so ein Ticket, gibt dem Veranstalter selber kaum was ab. Und dann ist man trotzdem als Eventteam nicht in der Lage, das vernünftig zu organisieren. Also ich habe mich dann über Social Media an die gewandt, also direkt über die Direktnachrichten, weil es keine andere Kontaktmöglichkeit gab, außer da anzurufen. Aber ich hänge mich nicht in eine einstündige Warteschleife oder so. Und dann kam eine Nachricht, dass ich doch das Ticket zurückschicken muss, damit es weitergeht. Das habe ich ja getan. Also habe ich mich noch, und man hat mir dann eine E-Mail-Adresse gegeben, dann habe ich mich an diese Person gewandt, auf Twitter war das, und dann auch auf eine E-Mail-Adresse mit der Information, dass ich das bereits zurückgeschickt habe, dass ich dieses Formular, was man dafür ausfüllen müsste, auch brav ausgefüllt habe, das in den Brief getan habe, den Brief abgeschickt habe. Und der Brief kam auch nicht zurück, das heißt, er ist seinen Weg gegangen. Und dann, also da stand auch alles drauf, Absender und so weiter und so fort. Das ist nämlich alles in diesem Format mit drin. Und das war alles gut lesbar. Und dann haben sie mich, dann habe ich eine Antwort bekommen, dass ich mich gedulden soll. Und angeredet wurde jemand anders. Also das finde ich einfach unfassbar
unprofessionell. Was ist denn da los?
Unprofessionell, und das finde ich einfach sehr mies. Also erstmal, dass das so totgeschwiegen wird, das Thema, dass man da so gar nicht, dass man da gar nicht ankommt. Das sollte doch der Kickoff zu was ganz Großem werden. So, und ich bin auch immer noch der Meinung, dass da wirklich tolle Leute auch gebucht waren.
Auf jeden Fall.
Dass da auch, glaube ich, wirklich große Ambitionen hinterstanden. Aber alleine die Abwicklung von dieser Absage, was ja immer mal passieren kann, ist für mich einfach so unfassbar enttäuschend.
Was, da musst du doch als
an, die Energie hat.
Da musst du doch als Promoter, der gerade Leute für seine Promotion haben will, musst du dich doch dahinter klemmen, dass das alles gut läuft, damit die Leute auch wieder zu dir kommen, selbst wenn du abgesagt hast. Wenn du denen das Gefühl gibst, die interessiert das einen Scheiß, wenn das bei dir nicht funktioniert, dann kommen die Leute auch nicht mehr zu dir.
Nee, also Eventteam ist da in der Abhandlung dieser Sache unfassbar unprofessionell, träge und auch beschämend. Ja. Es gibt kleine Unternehmen, wo man Verständnis hat, dass etwas nicht so rund läuft, dass etwas länger dauert, weil dann Mitarbeiter nicht da sind. Aber Eventteam ist ein Riesenkonzern, der auch unfassbare Unsummen von uns Käufern, aber eben auch von den Veranstaltern verlangt. Und der es dann nicht gebacken kriegt, sich so zu verhalten, ist echt beschämend. Und Jan Böhmermann hat eine sehr wunderbare Folge über Eventteam gemacht vor nicht allzu langer Zeit. Mhm. Und ich sehe das gerade vor mir sich entfalten, was er da so aufgedeckt hat. Einfach unfassbar. Und ich hoffe, dass ich noch zeitnah das Geld für diese Veranstaltung zurückkriege. Und ich bin eigentlich nicht gewillt, jetzt in nächster Zeit da nochmal zu investieren.
Nicht verstehen.
Muss ich eigentlich sagen. Ja. Und das finde ich echt schade, weil ich hätte hier jetzt gerne gesessen und mit dir, Volker, über eine super Show gesprochen. Mit super Leuten und super Wrestling. Aber es ist alles anders gekommen. Und das ist unfassbar schade, und jetzt werde ich mir zukünftig, man lernt ja auch daraus, weil ich habe in letzter Zeit gelernt, Dinge, die schief laufen, sind eigentlich dazu da, um zu zeigen, wie es nicht geht, und so nehme ich das jetzt. Es ist eine Lehre für die Zukunft und ja, ist halt schade.
Ja, und wir möchten aber trotzdem nochmal, auch wenn das halt wirklich Mist ist, was da gelaufen ist, mal betonen, die Leute, die da gemeldet waren, das war ja richtig gut. Ne? Wenn wir einfach mal anfangen mit so diesen, ich nenne mal Nachwuchsleute, mit Yuval Goldschmidt, mit Joshua Amaru, die mit drauf waren. Du hattest mit Mila Smith, einer der besten Wrestlerinnen, die in Deutschland gerade unterwegs ist. Du hattest einen Jon Simmons drauf, einen Metean drauf und die OnlyFans waren drauf. Bei so einer Show, da möchte man ja dabei sein. Und wenn man dann im Nachhinein so behandelt wird, macht das nämlich überhaupt keine Freude und gibt einem auch kein gutes Gefühl, um beim nächsten Mal wieder dahin zu kommen. Und sowas muss halt nächstes in diesem Jahr besser laufen, denn ihr merkt, im Rückblick aufs letzte Jahr, das Ende des Jahres ist nicht so gut gelaufen im Wrestling. Aber wir sind guter Dinge, dass das neue Jahr besser wird.
Und wir wollen eben auch Wrestling, wir wollen gerne über Wrestling sprechen, wir wollen über gutes Wrestling sprechen, wir wollen über Erfolge sprechen, wir wollen auch jetzt gerade am Anfang des Jahres auch positiv in die Zukunft blicken. Aber solche Dinge erschweren das manchmal schon sehr.
Also lieber Promotions, liebe Veranstalter, helft uns euch zu mögen, indem ihr die Sachen ein bisschen logischer, klar so für die große Masse passen macht. Wir müssen nicht alles Wrestling mögen, was ihr macht, aber die Abwicklung, die muss für alle gleich gut funktionieren. Und das ist das Wichtige. Und dass diese Ticketportale alle nicht so gut sind, was man so in letzter Zeit so hört. Ne? Ob das jetzt diese schlechte Abwicklung ist oder auch dynamisches Preismanagement und sowas, was auch für mich das allerletzte ist.
Ticketmaster,
Das ist ein ganz anderes Problem. Ich weiß nicht, ob es da noch Plattformen gibt. Ich weiß nicht, ob sowas wie Eventbrite gut ist. Keine Ahnung, habe ich jetzt keinen Überblick zu. Ich hoffe, dass sowas auch in den nächsten Jahren besser wird oder vielleicht die Promotion. Früher hat die WXW ja die Tickets auch mal selbst vertrieben, dass sie die gar nicht über eine Plattform gemacht. Dass es da vielleicht mal wieder eine Änderung gibt. Wir werden es sehen. Aber das war so ein bisschen unser Rückblick auf die letzten Sachen des Jahres. Und jetzt gucken wir, glaube ich, trotzdem positiv ins neue Jahr. Du bist bei Back to the Woods als nächstes. Ich bin beim Karat als nächstes. Ich hoffe auf gute Shows. Ich hoffe auf gute Stories. Ich freue mich drauf, richtig gute Wrestler wiederzusehen, weil das kriegen wir auf jeden Fall. Und wir hoffen das Beste fürs deutsche Wrestling und auch fürs europäische Wrestling, oder Daniel?
Oh ja, natürlich. Also das liegt uns ja auch am Herzen und es macht auch immer noch Spaß. Ja, wir drücken die Daumen, dass 2024 ein ganz starkes Jahr wird, weil wir eben auch gerade im Sommer große Schritte gehen werden im europäischen
Oh
Wrestling.
ja.
Und ich hoffe, dass die Ligen, zumindest die Ligen, die es ernst meinen, also WXW und GWF und so weiter, und davon profitieren werden und Fury Wrestling natürlich. Es gibt auch Ligen, die sind an diesem im Sommer in Berlin anwesend. Da weiß ich nicht, ob die es ernst meinen,
Man,
aber
es muss immer
ansonsten,
Promotions geben, wo man nicht in Stress gerät, weil man die Shows einfach auslassen kann.
ja,
Sagen wir es mal so.
genau. Die zeigen einem, wie es nicht geht. Aber ansonsten wünschen wir europäischem Wrestling natürlich alles, alles Gute auch in 2024.
Genau. Und dafür, Daniel, an dich auch nochmal schönen Dank, dass du wieder dabei warst beim ersten Podcast 2024.
Sehr gerne und für alle einen guten Start ins neue Jahr.
Genau, kommt gut rein. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, Just Bring It, der Nerd-Podcast.
And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.